Alter zwischen 8 und 80 Jahren gibt es wohl kaum jemanden in Deutschland, der diesen Mann nicht kennt. Seit mehr als 50 Jahren ist Sky Dumont nun schon sehr erfolgreich als Schauspieler unterwegs. Anfangs auf Theaterbühnen, danach zunächst meist als Bösewicht in TV-Krimi-Klassikern wie Derrick oder Tatort. In Kinosuperhits wie Der Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise spielte er sich später mit viel Selbstironie und Comedy-Talent auch in die Herzen der jüngeren Fans. Zwischendurch war er wiederholt in internationalen Produktionen, zum Beispiel neben Nicole Kidman und Tom Cruise zu sehen. Aber auch als Buchautor und Werbespotstar landete der Mann mit der markanten Stimme immer wieder Volltreffer. Sky Dumont hat mir im Gespräch verraten, was ihn während der Arbeit mit Hollywood-Legenden wie Gregory Peck oder William Holden ganz besonders beeindruckt hat, bei welchem Filmdreh ihn der Regisseur zutiefst demütigte, und er verrät mir, warum er sich mit seiner Mutter bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 nie wirklich ausgesöhnt hat. Wenn du wissen möchtest, wieso Sky Dumont Anfang der 70er Jahre fast der neue James Bond geworden wäre, was ihn am Älterwerden so richtig nervt und warum Ehrlichkeit für ihn eine der wichtigsten Werte im Leben ist, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Sky Dumont.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Herzlich willkommen in meiner Wohnküche. Große Freude, dass Sie heute den Weg zu mir gefunden haben. Ich fühle mich sehr geehrt.
Vielen Dank.
Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
Früh, 7.30 Uhr.
7.30 Uhr. Mhm. Und das ist Standard bei Ihnen oder sind Sie da so je nach Auftragslage, wenn Sie früh einen Job Standard machen müssen?
Also wenn mein Kind oder meine Kinder bei mir sind, dann stehe ich sowieso früh auf, weil ich Frühstück mache für die Kinder. Ich hatte heute einen wichtigen Studiotermin und dann stehe ich frühzeitig auf, damit ich noch frühstücken kann.
Und das ist dann auch Standard bei Ihnen? Es gibt keine Tage, wo es mal Ausreißer gibt, wo Sie sagen, jetzt ist mal... So als Vater.
In meinem Alter schläft man nicht mehr so viel, leider.
Habe ich auch schon mal gehört.
Senile Bettflucht, sagt dann meine Tochter. Sehr suffisant.
Ja, ich habe davon gehört. Und Sie sagen, Sie machen Frühstück. Was gibt's für Sie und was gibt's für die Kids?
Die Kids kriegen so ein, wie nennt das, Brioche mit Nutella natürlich.
Sehr lecker, aber auch sehr ungesund. Aber gut,
die Kinder kriegen das ja weg. Und dem mache ich einen Kakao und ich immer das Gleiche. Ich esse ein Steinofenbrötchen mit saurer Kirschmarmelade. Und ein Cappuccino, das war's.
Also eher klassisch, nicht irgendwie auf Gesundheit bedacht, weil Sie jetzt sitzen hier vor mir, sind gartenschlank.
Das ist aber nicht ungesund.
Ja, der Mix macht's, würde ich sagen.
Nein, es ist eigentlich...
Es ist Soul Food.
Es ist, ja, genau.
Alles klar.
Ich bin ja gesund genug.
Lieber Herr Dumont, zu Ihrer Karriere. Sie haben schon mehrfach in Interviews gesagt, dass Sie eigentlich früher nicht Schauspieler werden wollten. Das ein bisschen durch auch einen Zufall gekommen ist. Wie war es denn damals? Was war Ihr eigentlicher Berufswunsch? Können Sie mal erzählen, wie es dann doch dazu gekommen ist, dass Sie Schauspieler geworden sind?
Ja, ich habe mein Abitur in der Schweiz gemacht, habe angefangen zu studieren, Mathematik, darstellende Geometrie. Und bin dann, das war nicht das Ding, dann bin ich nach London, wo meine Mutter ja lebte und habe dort Immobilien gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Naja, weil ich natürlich wieder mal, das ist ja das Schicksal meines Lebens, in ein wunderschönes Mädchen verliebt war. Die war natürlich praktischerweise nicht in London, sondern in Österreich. Das heißt, ich musste immer dahin fahren und das Geld hatte ich nicht. Also jobbte ich in einem Immobilienbüro. Ich wollte eigentlich Musik machen und wollte dort das auch studieren. Aber ich finde, wichtig im Leben ist, dass man irgendwann erkennt, was man wirklich kann und was man nicht kann. Und ich glaube, dass ich da nicht gut genug gewesen wäre. So habe ich mich eingeschätzt. Und dann,
darf ich fragen, was für Musik? Also haben Sie daran gedacht, klassisch, also nicht jetzt irgendwie so
nein,
Pop, der
nein,
so in den Fußstapfen der Beatles, klassische Musik. Und was für ein Instrument wäre es dann?
Nein, ich wollte eigentlich Komposition lernen. Es kam aber dann so, dass ich, wie gesagt, in diesem Immobilienbüro gearbeitet habe und ich bin ja ein großer Skiläufer und fahre sehr gerne Ski und damals war ja England noch nicht in der EU und ich hatte eine kleine Wohnung und hatte einen kleinen MG Midget und parkte am Flughafen und fuhr zum Skifahren nach Österreich, wo ich dann auch meine Freundin traf und als ich dann zurückkam nach einer Woche mit ungefähr, ich glaube, 5 Pfund hatte ich in der Tasche, dreckigen Unter- und Hosen im Gepäck, stand ich an dieser Kontrolle. Und er sagte zu mir, do you intend to go back to your job? Wollen Sie in den gleichen Job zurückgehen? Und dumm wie ich damals war, sagte ich, das weiß ich nicht. Das war natürlich ein essentieller Fehler.
Aber leider.
Na, dumm. Das war dumm, ja. Weil das müsste man eigentlich wissen. Ja. Weil, wenn Sie heute nach Amerika fahren und denen sagen, dass Sie nach einem Job suchen, schicken die Sie sofort zurück. Und auch das machte der, der sagte, ich soll mich bitte hinsetzen, soll einen Scheck ausschreiben. Damals gab es sehr wenig Karten, da musste man schon Millionär sein, so ungefähr. Ließ mich einen Scheck ausstellen für den Lufthansa-Flugzeug nach München, da kam ich nämlich her. Und ich sagte zu dem, ich habe mein Auto im Carpark und ich habe eine Wohnung und das geht doch gar nicht.
Ja,
und klar. Er sagt, das interessiert ihn nicht. Und Okay. Ich hatte zwei Anrufe frei, ich habe versucht die Botschaft anzurufen, das war ein Sonntag, da war natürlich niemand. Meine Mutter war auch nicht erreichbar. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Mutter ist Engländerin, mein Großvater ist Engländer, mein Urgroßvater war Engländer. Also gut, also ich,
naja, aber gut. Sie hatten dann zwei Staatsbürgerschaften, weil ich meine, Sie können
ja nicht das, aber nicht englische.
Ah, ja, okay, deswegen sonst wäre es ja gar kein Problem gewesen.
Genau, nein, ich habe argentinischen Pass und deutschen Pass. Lange Rede, kurzer Sinn, er schickte mich zurück und ich landete, weiß ich noch, in München, 22 Uhr und wusste nicht, wohin.
Das ist der Hammer.
Gar nichts. Und meine Mutter kannte da einen, hatte da einen Freund, der Kraft Hohenlohe, und da durfte ich dann auf dem Sofa schlafen und dann wollte ich natürlich als kleiner Revoluzzer nicht mehr zurück in dieses Land.
Ich kann es aber auch verstehen.
Und weiß nicht was.
Ja, und ließ
mir meine paar Möbel schicken und jobbte, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Und jobbte und machte eben auch Komparserie. Und bei dieser Komparserie entdeckte mich ein Regisseur. Da war ich unter 40 Komparsen. Nun heiße ich eigentlich Neven Dumont. Das ist ja der Verlag. Und der Jürgen Neven Dumont war ja der Unterhaltungschef vom ZDF damals. Und er war kein sehr beliebter Mann. Ich mache das mal sehr diplomatisch. Und der Regisseur Fritz Umgelter sah meinen Namen als Komparse, was mich wundert, und sagte, bist du Schauspieler? Sag ich, ja, ich melde mich bei dir. Und das tat er dann auch. Ein Jahr später rief er mich an und hat gesagt, ich habe eine Rolle für dich, aber überleg's dir. Ich hatte überhaupt kein Geld. Ich sagte, überleg, ich kann mich jetzt schon entscheiden. Sagt er, nee, du spielst einen Bösewicht bei mir. Überleg dir das, denn wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, spielst du den die nächsten 20 Jahre. Und so war's.
Da komme ich natürlich auch noch zu auf Ihre Vita, ne? Also wie Sie dann das auch geschafft haben, von diesem Klischee wegzukommen. Sie haben ja schon erwähnt, Sie sind Spross der berühmten Verlegerfamilie, was nicht viele wissen, weil sich nicht auch alle in der Branche auskennen. Aber da hätte es doch auch dann vielleicht in Ihnen mal über so ein bisschen rumoren können und sagen, ja Mensch, vielleicht steige ich doch jetzt auch in die Medienbranche ein und mache irgendwas mit Medien, Marketing, Journalismus. Oder war das nicht zu einer Sekunde mal irgendwie in Ihrem Kopf drin, als dieses so?
Nee, ich bin unabhängig und das will ich auch bleiben. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht profitieren. Es war auch so, dass nun immerhin hatte ich einen Onkel, der im ZDF ein hohes Tier war. Aber nein, das wollte ich nicht. Das will ich bis heute nicht. Ja. Ich will keine Präferenzen. Ich will nicht bevorzugt werden. Nein, will ich nicht.
Sie beschreiben sich aber auch als Mensch, der Öffentlichkeit nicht unbedingt sucht. Die sind eher für sich. Sie mögen nicht den ganzen Zirkus, den dieses Schauspieler-Dasein ja mit sich bringt. Mal mehr, mal weniger. Wie erklären Sie sich das dann, dass Sie trotz dieser Abneigung gegen das Ganze drumherum, was es nun mal mit sich bringt, seit über 50 Jahren, ich will es gar nicht sagen, weil dieses Wahnsinn, das ist ja wirklich eine riesige Karriere, die Sie jetzt schon hingelegt haben.
Naja,
ja, über, also so Anfang der 70er fängt ja an, ne? So glaube ich in dem Dreh. Also,
stimmt,
das sind 50 Jahre
schon. Das ist richtig wahr. Oh Gott.
Ist wie,
ich nie drüber nachgedacht.
Ja,
brauche ich gleich einen edle Tropfen gleich.
Genau. Bitteschön.
Nein.
Ja. Nein, aber also ist das eine Ambivalenz oder finden Sie, das schließt sich gar nicht aus, weil man muss als Schauspieler auch nicht unbedingt das Rampenlicht suchen, weil das ist ja so. Und jeder, der nicht in der Branche ist, denkt sich ja, jemand, der Schauspieler wird, der sucht ja das Rampenlicht, der möchte, dass Leute ihn erkennen, der möchte auch den Rummel und die Früchte dann dieses ganzen Zinnobers. Wie sind da Ihre Gedanken heute? Also ist das?
Naja, ich war immer jemand, der verschiedene Dinge gemacht habe. Es war so, dass ich Fernsehen gemacht habe, aber gleichzeitig am Staatstheater war. Staatstheater ist schon eine Visitenkarte.
Klar. Nicht?
Ich war in München am Staatstheater, ich war in Berlin am Staatstheater und damals war das Berliner Schiller-Theater eines der besten Theater Europas, wenn nicht der Welt. Eines der. Und das war natürlich ein unglaublicher Motor für meine Karriere. Dazu kam, dass ich anfing zu schreiben. Ich war auf verschiedenen Hochzeiten und das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ich war so ein Allround und dann habe ich eigentlich nie wirklich, ja, ich hatte natürlich viel Glück. Das gehört wahnsinnig viel Glück dazu. Ich hatte Glück und ja, das war es eigentlich.
Ja, sicherlich auch. Aber Talent, Herr Dumont,
nicht so. Habe ich nicht, weil ich die gar nicht so gerne mag.
Ja, ja.
Gut, ich war natürlich verheiratet und unsere Frauen oder die Frauen gehen natürlich gerne mit schönen Kleidern und den schönen Haaren auf solche Veranstaltungen.
Wo irgendwie das, wochenlang vorher geplant
wird. Das brauche ich jetzt eben nicht mehr, weil ich Solo bin.
Sie haben schon gesagt, lieber Dumont, es fing an mit vielen Rollen in TV-Klassikern wie Derek, der Alte.
Bösewichte.
Der Kommissar. Tatort etc. Ja, Bösewicht, das war aber auch trotzdem häufiger auch so, schon auch so charmante Bösewichter oder werden sie es, ich glaube, so Halbseiden, ne?
Ja,
so,
ja.
Man würde auch böse sagen, schleimig.
Ne? Eigentlich als Opfer.
Okay.
Die Leiche und dann wurde ich der Mörder.
Sie haben sich hochgearbeitet.
So, ich habe mich auch, dann war ich der Auftraggeber.
Ja, ja. Dann haben sie irgendwann gesagt, es ist eingetroffen, was mir vorher gesagt wurde. Ich bin auf diese Rolle abonniert, habe ich keinen Bock mehr. Und dann kam ja 1985 Otto der Film. Das ist jetzt keine Rolle, wo sie auf einmal jetzt einen reinen Comedian spielen. Das ist auch eine etwas halbseine Rolle. Aber es ist der erste Schritt ja gewesen zu diesem Neuerfinden in dem Comedy-Fach, wo sie dann ja riesige Erfolge auch gefeiert haben. Mögen Sie das auch nochmal erzählen, wie dieser Sprung kam von diesem eigentlichen sicheren Hafen? Ich meine, sie wurden besetzt. Das hätte ja sicherlich auch nochmal 10, 15 Jahre, 20 Jahre so weitergehen können. Aber sie hatten keine Lust mehr. Wie war das? Also haben sie gesagt, so Schluss jetzt und jetzt bin ich bockig und warte so lange, bis ich mal was anderes bekomme oder?
Es hing ein bisschen damit zusammen. Ich bekam ein Drehbuch von einem der großen Sender und da hat die Sekretärin vergessen, den Brief reinzusetzen, welche Rolle ich spiele. Und ich fing an zu lesen und da steht ein Mann im Bläser mit Goldknöpfen und einem Seidenschal, einem Glas Champagner an der Reling seines Schiffes. Und da wusste ich, das kann nur meine Rolle sein. Und da macht es bei mir Klick und hat gesagt, das will ich nicht mehr spielen. Deswegen bin ich nicht in diesem Beruf und habe dann konsequent alles abgelehnt. Das war ein gewisses Opfer, aber nun habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich sehr viel im Studio bin. Ich mache kein Synchron, aber ich mache sehr viel Werbung und Kommentar und so weiter. Das hielt mich am Leben.
Und das war auch damals schon in den 80er Jahren, aber Sie reden ja jetzt von den 80er Jahren.
Das ging bei mir sehr früh los. Ich habe sehr viel Kommentar und solche Sachen gemacht. Und dann änderten sich die Rollen. Sie haben sich bis heute noch nicht geändert und ich bin immer noch konsequent, dass ich gewisse Sachen absage. Und dann hatte ich natürlich noch einen anderen, es war so, dass ich natürlich bei Otto den auf komisch gespielt habe. Und es war auch bei Bully so. Er hat gesagt, es interessiert mich, ich habe erstmal abgesagt.
Ja, ja, bei Schuh des Manitou muss man das wissen, natürlich alle, dass sie
der Schuh des Manitou. Dass ich gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich einen etwas dämlichen Böse, nicht immer wieder ein Böse. Das hat wunderbar geklappt, weil Bully ein ganz wunderbarer Regisseur ist und jetzt mittlerweile ein guter Freund ist und ich habe das selber so ein bisschen in die Hand genommen, dass ich mir gedacht habe, ein Bösewicht, der komisch ist, das funktioniert. Und es hat funktioniert.
Und er hatte vorher, glaube ich, ein bisschen Zweifel. Ne? Hat er gedacht, na, kriegen wir das hin? Aber dann haben sie ihn auch überzeugt.
Naja, erstmal habe ich ihm ja abgesagt. Erstmal habe ich gesagt, ich will nicht einen Cowboy-Film machen, in der Wüste stehen mit einem schwarzen Flanellanzug und ihr werft euch die Bälle zu, weil das waren ja drei eingeschworene Komiker.
Ja, ja, sicher.
Und da dann, wusste ich, was mir blüht.
Die wollten natürlich erstmal, sie wollten im Rampenlicht stehen und sie wollten die lustigen Zeilen haben, ne? Und nicht Guy Dumont, ne? Aber dann, und jetzt ist ja ihre Rolle, letztendlich ja der größte Kult. Also ich meine, viele verbinden.
Das haben sie gesagt, aber sie haben recht. Und dann kommt natürlich etwas dazu, das muss ich jetzt noch schnell sagen, weil ich lange drüber nachgedacht habe. Wenn Sie vor, Sie wissen, das ist 20 Jahre her.
Ja, es ist Wahnsinn. Also wenn die nochmal, die Zeit.
Oder sogar 20, länger.
Jetzt, also Schuh des Manitou ist 2001. Ich habe da ein gutes Gedächtnis, ich bin ja großer Kinofan. Ja. Weiß immer genau, es war im September 2001, dass der Film Premiere hat.
Das sind jetzt 20 Jahre.
Ne? Sind jetzt fast 20 Jahre, ja. Time flies.
Also wenn Sie überlegen, Sie machen einen Riesenerfolg. Das war ja der größte Erfolg.
Ich glaube fast über 12 Millionen Besucher.
Dann haben Sie eine ganze Generation, 20 Jahre später haben Sie eine bis anderthalb Generationen, die wissen gar nicht mehr, was das war. Jetzt habe ich aber das große Glück, dass dieser Film jedes Jahr wiederholt wird. Das heißt, ich werde ja getestet für Werbung, dass meine Fans von 8 bis 70 sind.
Das ist und das Wahnsinn, ist, ne?
Ja, aber das ist natürlich, das ist der Glück kommt dann manchmal von oben.
Ja, ja.
Das ist natürlich ein unglaubliches Glück.
Ja. Ja, vor allem auch, es ist auch Glück, dass sie jetzt in ihren komischen Rollen ja auch sehr häufig wirklich den Jackpot hatten. Ich habe mal recherchiert, seit 1960 werden ja die deutschsprachigen Filme oder die deutschen Filme in Chronologien festgehalten, wie viele Besucher. Und sie sind in den Top 10, in 3 der erfolgreichsten deutschen Filme. Also es ist Wahnsinn. Sie sind auch noch, also neben Otto der Film, dann Schuh des Manitou und dieses Traumschiff Surprise. Das war ja auch ein Riesenerfolg mit fast 10 Millionen. Das ist ja wirklich, da kommt ja alles zusammen. Zum einen eben dieses generationsübergreifende und dann auch noch in diesen riesigen Überhits, wo ja, ich meine, seit fast einem Jahr sind jetzt die Kinos mehr oder weniger zu. Ist ja auch ein Drama. Also da ist ein anderes Thema jetzt. Aber also solche Zahlen muss man ja erstmal schreiben. Ne? Und das ist schon sehr.
Aber das ist natürlich Fortun,
wie
Friedrich der Große gesagt hat.
Ja, gut, aber auch manchmal, glaube ich, der richtige Riecher, oder? So, Sie haben ja dann auf Ihr Bauchgefühl auch gehört.
Ich habe Flops gemacht, so ist es nicht.
Ja.
Aber
klar, das gehört
Gott sei Dank hatte ich Glück, dass ich die richtigen Rollen gespielt habe. Und das gehört natürlich dazu.
Meine Erfahrung zeigt mir, dass viele Menschen Angst vor Veränderung und Angst vor dem Wandel haben. Nun ist es für mich klar, wenn Sie das erzählen, Sie hatten keine Lust mehr auf dieses ewige Image des Bösewichts und oder irgendwelche Millionäre an der Reling, wie Sie auch erzählt haben. Es gehört ja Mut dazu, zu sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Und jetzt ein kleiner Sidekick, zum Beispiel Tatort. Da gibt es ein paar Namen, die seit 25, 30 Jahren immer wieder diese Rolle spielen, weil sie eben wissen, das ist ihre Altersvorsorge. Und die haben nicht mehr den Mut zu sagen, hey, ich mache jetzt doch mal was anderes. Würden Sie sagen, nein, das ist einfach eher naturell und das ist gar nicht so mutig? Oder ist es das so, dass Sie sich auch trauen und sagen, Sie haben auch mal dann den Mut und ja, den Wumms, dann auch was zu verändern im Leben?
Aber eins muss ich natürlich sagen, ich würde natürlich schon eine böse Rolle spielen, aber die muss gut sein.
Klar.
Den habe ich, weil letztendlich habe ich natürlich das Glück, dass ich gut verdiene. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt viel Geld. Insofern war ich da immer ziemlich unabhängig. Ich fahre auch mit dem Bus, das ist mir scheißegal. Schauspieler war nie mein Wunsch. Ich schreibe lieber. Aber es war halt mein Beruf. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich nur Dinge zu machen. Ich habe natürlich auch Dinge gedreht, weil ich gedacht habe, vielleicht wird das was. Ich habe eine Serie gemacht für RTL, dieses arme Millionäre, was dann einen irren Spaß gemacht hat und ganz toll war. Aber das weiß man ja vorher.
Nein, natürlich nicht. Man fällt
manchmal
auch auf
die Nase. Ich habe 3 oder 4 Tatorte gemacht. Da war natürlich auch einer oder andere dabei, wo ich mir gedacht habe, das läuft gar nicht. Gut, die Rolle passt dir gar nicht. Also das weiß man ja vorher nicht. Aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Und ich hatte halt sehr, sehr viel Glück.
Aber das Thema Existenzangst ist ja auch immer wieder da. Also gerade wenn man diesen Mut aufbringen muss und dann seine alten Pfade verlässt und eben irgendwelche Wohlfühlareale dann bewusst verlässt, ist ja auch begründet durch diese Existenzängste. Ganz direkt gefragt, Sie haben vorhin schon klar eine Ansage gemacht, so diese Dumont-Verlegerfamilie, da wollten sie sich bewusst von lösen. Das wäre ja so eine Art Backup-Plan und Versicherung gewesen, aber Sie sagen, nein, wollten Sie nie. Selbst wenn Sie auf die Nase fallen, möchten Sie Ihr eigenes Geld verdienen?
Ja.
Ja, das finde ich toll, also weil das ist ja selten, dass das vorkommt.
Aber Existenzangst, das ist etwas, was mich sehr, sehr lange begleitet hat.
Ja.
Nun muss man natürlich sagen, die Frage kommt vielleicht doch, ich bin ja nun 4-mal geschieden.
Ja.
Und scheiden tut.
Das stimmt, das ist teuer.
Auch viel Geld.
Sehr teuer.
Insofern muss ich sagen, wenn ich das hingekriegt habe, glückliche Frauen zu hinterlassen mit Geld, dann denke ich mir, habe ich da oben irgendjemanden, der an mich denkt und mir hilft.
Sehr gut, ja. Aber
es wäre nicht gelungen.
Das stimmt. Was viele nicht wissen, ist, dass sie wirklich auch international sehr agil waren, sehr viel gemacht haben, mit Weltstars zusammengearbeitet haben, immer wieder. Also zum Beispiel, bitte berichten Sie sich, weil manchmal ist es ja auch so, dass dann Filme mit diesen Stars gedreht wurden, aber Sie hatten jetzt gar nicht direkt mit denen gedreht, sondern es war halt eine Rolle in diesem Film. Aber Gregory Peck, William Holden, Anthony Quinn, natürlich dann später auch Tom Cruise und Nicole Kidman, der Film von Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Mögen Sie ihm nochmal erzählen, wie das kam? Weil das ist ja auch bis heute weiterhin der Traum eines jeden Schauspielers aus Deutschland, aus Europa, in internationalen Produktionen mitzuspielen. Das ist ein bisschen leichter geworden, weil Hollywood nach Berlin gekommen ist, Babelsberg etc. In Europa wird viel gedreht. Damals war es aber nicht so leicht. Wie kam denn das? Das fällt ja auch nicht einem in den Schoß.
Ja, nun bin ich natürlich zweisprachig.
Ja, klar. Und Sie sprechen ja fließend Englisch, also akzentfrei Englisch. Ne?
Das hilft natürlich. Dann bin ich vielleicht ein Typ, der gut fürs, die nennen das ja Mid-Atlantic, nicht irgendwie einem Land da war ich ja noch schwarzhaarig, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nie irgendwie da irgendwie mich beworben oder vorgesprochen oder sowas. Ich war ja auch lange in Los Angeles und das hat mich ja so genervt, diese Castings. Ich weiß, dass ich zu einem Casting ging für einen Columbo damals. Ich drehte da, ich hatte ja einen 3-Jahres-Vertrag.
Das ist ein General Hospital gewesen. Genau, da waren Sie Ende der 80er, haben Sie, glaube ich, über 50 Folgen gedreht in dieser ikonenhaften TV-Serie.
Ja, das war ja damals sogar Primetime. Und da hatte ich ein Casting für Columbo, das einzige, weil danach habe ich gesagt, nee. Und zwar ging ich dahin in Blue Jeans und T-Shirt, weil es so heiß war, und mache die Tür auf und da sitzen 20 Sky Dumonts da. Ja, ich träume. Und wenn man dann gerufen wird, geht nochmal hin, sitzen 18 Sky Dumonts da und dann 16 und dann 5. Das ist mir zu blöd. Das ist mir wirklich zu blöd. Wenn das das System ist, dann ist das okay.
Das ist Hollywood,
ja, wirklich die besten Filme, gar keine Frage. Aber dem will ich mich halt nicht unterwerfen. Und das ist typisch für meinen Charakter. Wegen Geld oder so. Es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, nö, das will ich nicht.
Aber nochmal jetzt zurück, wir waren jetzt in den 80ern schon, wo Sie sagen, Sie waren auch für General Hospital, haben ja in L.A. auch mal dann eine gewisse Zeit gelebt. Das war ja in den 70ern und Sie sagen, Sie haben sich nicht bewusst dafür beworben. Ist das dann tatsächlich so, dass dann Casting-Agenturen Sie gefunden haben? Weil irgendwie müssen Sie ja eine Rolle bekommen haben.
Ja, ich überlege gerade. Na gut, ich war natürlich bei der besten Agentur, die es überhaupt gab, bei Steffi Jovanovic. Und bei Steffi Jovanovic war Kinski, Palmer, Kurt Jürgens, Gerd Fröbe.
Keine weiteren Fragen, ja, eben auch international arbeiten.
Wenn man in dieser Agentur war, hatte man nur mit dem ganz oben.
Klar.
Und wenn dann, wissen Sie, wenn die im Büro sitzt von Cubby Broccoli und Kurt Jürgens und Lili Palmer verkauft, dann kann die natürlich auch noch das Foto vom Sky Dumont unten durchschieben.
Ja,
das war natürlich, aber dass sie mich genommen hat, ja, es gab halt ein paar Leute, die an mich geglaubt haben und das fand ich toll.
Ja, aber ich finde das sehr charmant, dass Sie ja jetzt auch, also Sie stapeln ja tief, Herr Dumont. Ich meine, Sie sind ja eine Erscheinung, Sie waren ja auch immer schon ein Mann, der auffällt, sehr positiv, der einfach Charisma hat. Und ich glaube, das braucht man einfach auch. Es ist natürlich Talent, wie Sie schon sagen, es ist auch Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, vielleicht die richtige Agentur. Aber natürlich gehört ja auch das ganze Package dazu. Und wenn man irgendwie, gut, man kann auch mit 1,50 Karriere machen, Sie ja Danny DeVito, ne? Also es gibt immer
keine, muss ich Ihnen sagen, das ist keine aufgesetzte Bescheidenheit, sondern ich bin tatsächlich der Meinung, dass zum Beispiel die Rolle in Eyes Wide Shut oder Stauffenberg war ja eigentlich meine erfolgreichste Rolle, Golden Globe, dass das 2000 Schauspieler hätten spielen können und genauso gut, vielleicht sogar besser gewesen wären. Deswegen finde ich doch, dass das Element Glück oder Timing oder was auch immer es ist, entscheidend ist im Leben. Denn es ist ja nun auch nicht der einzige Mann oder die einzige Frau, die man findet, um den Wunsch zu haben, mit dem oder der das Leben zu verbringen.
Das stimmt.
Obwohl man weiß, da gibt es bestimmt noch mal 500. Das ist ja dann das Dilemma, dass man sich manchmal überlegt, gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es war bei mir schon hauptsächlich das Glück, denn es gibt ja viele, ich denke mir oft, wenn ich Fernsehe oder was, boah, warum macht die keine Karriere oder warum macht die, Gott, sind die gut, was ist da los?
Riesenthema finde ich auch sehr spannend, dass Sie fast James Bond geworden sind. Können Sie das auch nochmal sagen? Klar, jetzt ist ja logisch, Sie sind in dieser Agentur gewesen und dann ist Albert R. Broccoli irgendwie, Sie sind dann sozusagen auf seinem Schreibtisch gelandet und sollten dann tatsächlich.
Also wenn ich darf, erzähle ich Ihnen die Geschichte.
Bitte Sie, also ich bitte Sie darum.
Ich war in London und meine Agentur, also Steffi Jovanovic war in London, um, glaube ich, entweder Gerd Fröber oder Kurt Jürgens, das weiß ich nicht mehr, zu verkaufen. Und war im Büro von Cubby Broccoli und hatte ihre Fotos im Hotel vergessen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Sie rief mich also an, hat gesagt, Sky, bitte bring mir die Fotos ins Büro. Ich hatte es vergessen. Also ich fuhr mit meinem rostigen Mini und brachte ihr die Fotos und übergab sie ihr im Büro. Und da saß Cubby Broccoli, den ich kaum zur Kenntnis genommen hatte. Und fuhr dann nach Hause und sie rief mich am selben Abend an und hat gesagt, ich soll ins Hotel kommen. Nee, es war 2 Tage später oder 3 sogar. Und legte mir 2 Verträge vor. Der eine war für den James Bond, ein Optionsvertrag, wo ich sehr viel Geld bekam. Und dafür sollte ich Karate lernen, keine Werbung machen, machte eh keine Werbung, keine anderen Filme machen, machte eh keine anderen Filme und sollte meine Augenbrauen zupfen. Ich bin so durchgehend.
Ja, das sind ja Dinge, die man machen kann. Ne?
Ja. So viel. Und das Interessante war, dass sie einen zweiten Vertrag hatte, nämlich Christopher Lee wollte den Dracula nicht mehr spielen. Und man bot mir fest 3 Filme an, 50.000 Pfund der erste, 150 der zweite, dritte Film, 250.
Ein Vermögen.
Ne? Also, Vermögen Pfund, damals.
Damals, von den
Nun dachte ich natürlich, ich werde James Bond.
Wäre ja auch die heißere Variante gewesen. Wobei als Dracula gewesen. Ist man auch natürlich ein Ladiesman. Aber das man ist dann, ja.
Sie was? Wenn ich mit, ich weiß nicht,
eigentlich. Also ich glaube, es müsste 24. irgendwie so anfangen, ich glaube so 70, 71 muss es gewesen sein, oder so. Ja. Da waren Sie 23.
Wenn ich mit 23 Jahren James Bond geworden wäre, wäre ich, glaube ich, ein unerträgliches Arschloch geworden.
Meinen Sie wirklich? Weil Sie ja, finde ich, doch so, die Sie sagen, Sie sind von der von Wesen ein bescheidener Mensch, aber das versaut
da einfach. Das versaut. Da hätte ich den Abstand zu mir. Ja. Wissen Sie, weil ich weiß ja, wie es ist mit einem Erfolg. Ja. Die Leute kriechen dir vorn, hinten, oben, unten, überall.
Und dann global
rein.
Vor allem. Und irgendwann, wenn man dann,
ich war mal mit Rummenigge befreundet. Und der sagte mir, es ist sehr schwer. Du bist plötzlich, schießt du ein Tor für die in der Nationalmannschaft und plötzlich glaubst du irgendwann mal, du bist wirklich so gut, weil die Fragen gehen ja nicht mehr um Fußball, sondern die Fragen gehen dann, was halten Sie von der Bundestagswahl und so weiter. Man verliert den Abstand zu sich selber und denkt sich, boah, ich bin ja einfach so schlau.
Ich bin der Geilste.
Und du äußerst dich über Dinge, von denen du eigentlich keine Ahnung hast.
Ja,
nee, also nachträglich bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin, Ich bin ihn dann nicht freiwillig gegangen. Ich hätte natürlich den James Bond gespielt.
Woran ist aber es denn gescheitert? Also das,
ich war ja? zu jung, zu Recht. Ich war zu jung. Ja. Und bin dann nach Deutschland gegangen und habe Theater gespielt. Und das nachträglich sage ich natürlich, es war der bessere Weg.
Ja, aber es war sicherlich schon für Sie eine große Enttäuschung. Und als junger Mensch ist es, glaube ich, noch schwerer, mit so einer Enttäuschung umzugehen. Ich glaube aber auch, egal wie alt man ist, Enttäuschungen tun immer weh. Wie war das denn damals für Sie? Haben Sie sich dann bei besten Freunden so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgeheult? Haben Sie das mit sich selbst ausgemacht? War einfach so, ist so, so dumm gelaufen?
Das kannte ich ja schon.
Aber das ist ja eine Riesenchance schon gewesen.
Ja, ja, aber diese Enttäuschungen hast du in diesem Beruf ja ständig. Gerade wenn du anfängst. Gehst ja zu Castings und kriegst Drehbücher und weiß nicht was und nie wird was. Immer irgendjemand anderes spielt, den man ja eigentlich gar nicht so gut findet.
Gehört dazu, absolut. Ja, ja. Gab es denn für Sie einen ganz großen Moment, so den klassischen Wow-Moment, wo Sie selbst gemerkt haben, hey, ich habe es wirklich jetzt geschafft, ich bin ein erfolgreicher Schauspieler, weil das ist, glaube ich, ja bei vielen Karrieren so eine etwas, es wabert so ein bisschen, es ist ein fließender Übergang und es gibt selten so diesen Mega-Knaller, das kommt auch vor, dass dann Leute so eine Once-in-a-Lifetime-Rolle haben, manchmal danach auch furchtbar auf die Nase fallen. Wann war das bei Ihnen? Wann merkten Sie, hey, das läuft, das schnurrt.
Vielleicht ich bin, was sagen, ja. was das Geheimnis vielleicht meiner Normalität ist. Ich sehe tagtäglich, wenn ich fernsehe, so unglaublich gute Schauspieler, dass bei mir wieder die Bescheidenheit einkehrt. Weil ich mir denke, ich kann sicherlich viel, aber ich kann vieles auch nicht. Und irgendwie, ich übertreibe jetzt sicherlich, aber ich denke mir manchmal schon, eigentlich kann ich nichts wirklich gut. Ich war auf Tour mit einer Pianistin, die in der Philharmonie gespielt hat und wirklich nicht viel Geld verdient. Aber die ist einfach, und dann denke ich mir, jemand, der so genial ist, und da gibt's ja ganz viele, auch Schauspieler. Am Theater habe ich Schauspieler erlebt, wo ich atemberaubend. Und das hat mich, glaube ich, schon immer geerdet. Weil man muss schon, vielleicht bin ich besonders ehrlich zu mir, ich habe auch immer gewusst, wenn was zu Ende ist, auch wenn ich es nicht selber wollte, wenn meine Frau zu mir gesagt, ich liebe dich nicht mehr, ich werde mich trennen, dann mache ich keine Probleme, weil man muss Dinge akzeptieren und je schneller man sie akzeptiert. Und so war das auch in meiner Karriere. Ich würde nach wie vor sagen, ich kann viel, aber halt nicht alles besonders gut.
Und da Sie meinen, das ist dann auch so eine Einstellung zum Leben und auch zu dem Beruf, die gesund ist, weil dadurch nimmt man sich eben auch nicht ganz so ernst. Also
ich habe 8 Bücher geschrieben, ich weiß, dass meine Bücher vielleicht amüsant sind, aber Literatur sind sie nicht.
Ja, aber man muss man hat schon Anspruch an sich selbst, aber ich finde, man muss auch nicht zu sehr nach den Sternen greifen. Es ist doch toll, wenn Sie Hunderttausende glücklich machen mit dem, was Sie tun, ne? Und wenn Sie,
denke ich nicht.
Nee, aber da sind Sie schon, da sind Sie dann auch immer ein sehr ehrgeizig und wollen dann schon auch das Maximal und das Beste.
Ja, gut, man weiß ja, ob man das kann. Und
ja,
im
klar.
Prinzip, das Hundertprozentige, wer kann das schon?
Das stimmt, da gibt's wenige. Also
ich glaube, selbst Einstein hat an sich gezweifelt, weil er gewisse Dinge nicht lösen konnte.
Sie sind ohne Vater aufgewachsen, habe ich recherchiert. Das finde ich ganz interessant, weil es ist, glaube ich, so, dass wenn man nur einen Elternteil hat, dass man schon versucht, auch diese Lücke aufzufüllen und dann auch vielleicht versucht, irgendwas sich selbst zu beweisen, mehr zu erreichen. Ist das so oder ist das bei Ihnen einfach der Lebensweg gewesen? Weil das ist ja nichts, was jetzt ganz ungewöhnlich ist. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ohne Mutter, die ohne Vater aufwachsen. Das muss man ja auch mal einordnen. Das ist ja jetzt, natürlich ist es für einen selbst dann sehr hart. Man kann damit umgehen, man kann das verarbeiten, es kann einem auch völlig egal sein. Aber wie war das bei Ihnen? Würden Sie sagen, das hat Sie auch so ein bisschen motiviert, auch immer das Beste aus Ihnen rauszuholen? Oder ist das eine Sache, die Sie dann nach einer gewissen Zeit eher einfach so, Sie haben es hingenommen und sagen, es ist eben so. Solche Dinge sind im Leben, kann man nicht steuern.
Also eigentlich bin ich ohne Vater und ohne Mutter aufgewachsen, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich war bereits, bevor ich in der Grundschule war, war ich bereits im Landschulheim. Dann war ich in Internaten. Ich war bei meiner Mutter in den Ferien, das war halt immer Ferien. Den Rest der Zeit habe ich in Internaten verbracht, genau wie mein Bruder. Insofern habe ich ein intaktes Familienleben nie wirklich erlebt. Und das ist natürlich, und das möchte ich einfach mal so hinstellen, der Grund natürlich, weil die Leute sagen, viermal verheiratet. Ich habe immer eine Familie gesucht und es hat halt leider nie geklappt. Aber das war der Grund. Und der andere, mein Bruder, der nie sich wirklich gebunden hat mit einer Frau.
Ja,
nie.
Ja.
Ich meine, der wird jetzt 80. Ist genau das Gegenteil, aber im Prinzip treffen wir uns in der Mitte. Er hatte nie eine Familie, ich hatte nie eine Familie, ich habe sie gesucht und er hat sie abgelehnt, weil er wusste, dass es nicht funktionieren kann. Ja. Nehme ich jetzt mal an.
Ja. Ja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Also manchmal klappt's nicht. Also ich kann jetzt mal einen Sidekick machen. Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt mit meinem Mann seit 27 Jahren zusammen. Echt? Also ja, es geht auch bei Schwulen. Also super. Aber wie auch immer. Also es wird ja einmal dieses Klischee, dass das eben gerade die Homosexuellen,
das besonders nicht schwul.
Ja, aber schwul ist kein Schimpfwort mehr. Das hat sich verändert. Ne?
Ich finde, die Normalität sollte schon zu.
Nee, finde ich super. Das ist ja tatsächlich so, dass man nie wissen kann, auch wie sich das Leben entwickelt. Es kann auch sein, dass ich und mein Mann uns dann trennen irgendwann, aber sie sagen, sie haben keine Familie gefunden. Sie waren ja nun auch zuletzt lange Zeit, das war ja eine Familie. Es hat dann nicht happy ever after, so wie im Märchen. Das war es halt Familie. Nicht. Ne? Insofern, sie haben es ja gesucht und auch gefunden. Nur nochmal, es ist halt nicht immer wie im Märchenbuch, dass man dann irgendwann zufrieden stirbt und dann die Kinderlein dann irgendwie nochmal an den Papa küssen und die Frau weint bitterlich. Und das wünscht man sich, dass es so ist, aber so ist es halt in seltenen Fällen.
Sie haben recht, wir waren ja 16 oder
so. Ja, eben, das ist ja eine lange Zeit.
Sehr, sehr glücklich. Ja. Aber wissen Sie, ich habe das natürlich auch geahnt, das wusste ich. Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich werde dann zurücktreten. Jetzt habe ich aber 17 glückliche Jahre.
Ja.
Wir hatten eine sehr gute Ehe. Aber es ist natürlich A, nicht leicht, mit einem Mann verheiratet zu sein, der 29 Jahre älter ist. Und es ist nicht leicht, die Frau von Sky Dumont zu sein. Denn wenn Sie den Namen Mirja lesen, lesen Sie immer in Klammern dahinter die Frau von Sky Dumont. Und das ist, wenn man selber natürlich ehrgeizig hat, und Ehrgeiz ist ja nichts Negatives, dann fängt es an zu nerven. Hm. Das verstehe ich auch.
Klar, aber
so viel dazu.
Nochmal zum Thema keine Familie gehabt. Dann war es demnach auch völlig, also egal, es gab nichts von der Mutter und auch nichts vom Vater an Kommentaren, dass sie dann Schauspieler geworden sind. Also das ist ja so der Klassiker. Junge, lernen was Richtiges, was ist das denn für ein Tingeltangel? Also war das eher Gleichgültigkeit oder eben dann negativ?
Naja, mein Vater, den habe ich ja nicht erlebt, der lebt in Südamerika.
Okay.
Meine Mutter hat eigentlich nur, wenn sie bei mir, ich weiß noch, wie ich meine erste Premiere hatte, in München, es war ein Schnitzler, und meine Mutter hat nur rumgemeckert, fand das alles. Sie sagte, das Dienstmädchen war toll. Solche Sachen. Es war gruselig. Gott hab sie selig, meine Mutter. Aber sie war von einer Taktlosigkeit manchmal, dass es einem die Schuhe ausgezogen hat.
Wobei, das habe ich auch recherchiert, sie haben dann ja sich so ein bisschen ausgesöhnt, was von beiden Seiten. Also die Mutter hat dann den Kontakt zu ihnen gesucht. Und das, was ich sehr schön finde, weil ich kann das jetzt auch ganz offen sagen, mein Vater hört gerne bei diesem Podcast zu. Ich habe es nicht so rabiat, wie Sie es jetzt erzählt haben. Also ich habe immer Kontakt zu meinem Vater gehabt. Und es waren auch sehr schöne Zeiten immer wieder dazwischendurch. Aber es ist eine sehr komplizierte Beziehung. Und es gibt ein Auf und Ab. Dann gibt es auch mal, gab es große Streitigkeiten, dann gab es einen Cut. Aber man selber wird auch irgendwie, weiß ich nicht, weicher. Man denkt sich, nein, man will jetzt auch nicht im Streit die letzten Jahre dann verbringen. Und war das bei Ihnen ähnlich mit der Mutter oder war das, Sie schütteln den Kopf?
Also, mein Bruder und ich haben uns nicht wirklich versöhnt mit unserer Mutter.
Okay, also es
bis
war
bis zum Schluss nicht.
Okay.
Es war ein Pflichtbewusstsein, was uns da in ihrer Nähe, muss ich leider sagen.
Ja, nee, das nochmal, also Blut ist nicht immer dicker als Wasser, finde ich. Also das ist doch Quatsch.
Das sind so die Sprüche von unseren Eltern gewesen, immer. Hat aber sich nie
dran gehalten. Kann man sich nicht aussuchen, Verwandtschaft.
Hat sich nie dran gehalten.
Nee. Jetzt muss ich nochmal zum Thema, Sie haben es eben erwähnt, Südamerika, auch das wissen nicht alle, dass Sie dort geboren sind, in Argentinien, dass Sie dann als Vierjähriger mit der Mama dann, ich glaube, in die Schweiz, nach London gegangen sind, weil Ihre Mutter ja Engländerin war. Bitte, ich weiß, diese Geschichte haben Sie auch schon dutzende Mal erzählen müssen, aber auch das wissen viele nicht. Ihr Name Sky ist kein Künstlername. Wie kam das zustande? Ja, weil also im Vorfeld, ich habe es vielen erzählt, dass ich sie interviewe und alle kennen sie wirklich und alle sagen, ach, frag ihn doch mal dies und das. Und viele haben dann auch gesagt, ja, wie kommt eigentlich dieser Name zustande? Auch wenn sie es schon ein paar Mal erzählt haben, es wissen viele bis heute nicht. Deswegen, bitte.
Also meine Eltern sind ja geflohen vor den Nazis nach Buenos Aires. Und meine Eltern wollten mich Kai nennen. Das durfte man nicht. Man musste lateinische Namen geben in Argentinien. Also haben sie sich entschlossen, nachdem wir zu Hause Englisch sprachen, dass sie mich Cayetano nennen, weil das kann man abkürzen auf Kai. Und als ich dann geboren wurde, meine Mutter mich aus dem Krankenhaus als Säugling nach Hause brachte, stand da mein Bruder, der 4,5 Jahre älter ist als ich, guckte das Baby an, also mich, und sagte, who is that? Und meine Mutter sagte, this is Kai. Und er verstand Sky.
War's. Also sehr süße Geschichte.
Darauf esse ich jetzt gleich wieder noch ein.
Ja, bitte. Drauf. Lassen Sie es gut schmecken. Schön, dass ich da das Richtige besorgt habe für Sie. Nochmal zum Thema US-Karriere. Wir hatten schon drüber gesprochen, Ende der 80er waren Sie für eine gewisse Zeit in den USA für General Hospital. Da haben Sie eine Rolle gespielt, über 50 Episoden. Und das war eine Erfahrung, die Sie gar nicht so toll fanden. Können Sie das auch nochmal erzählen? Für viele ist es ja ein Traum. Und die sagen, ja, Los Angeles, ich bin dabei und es ist so toll.
Das habe ich auch gedacht.
Ja. Und dann kam es.
Also, es waren mehrere. Auf der einen Seite war ich auf der Flucht vor einer sehr schmutzigen Scheidung und eine neue Partnerin.
Ja.
Das zweite war, es kam durch den Stauffenberg. Der Stauffenberg war sehr, sehr erfolgreich.
Hat Türen geöffnet.
Die haben das gesehen und haben mich engagiert, ohne Casting. Aber dann war ich halt in dieser Stadt Los Angeles, wo jeder träumt, ABC, toll, Vertrag und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit dieser amerikanischen Härte, dieser berufliche Härte, dieses für mich nahezu unmenschliche, nicht klarkomme. Das mag ich nicht. Ich finde, Menschen sollte man alle gleich behandeln. Es war so zum Beispiel, dass da ein Casting-Direktor war. Da war eine Casting-Direktorin, eine Junge, mit der ich zu tun hatte. Und die hieß Lisa und die saß im Büro. Und daneben Schreibtisch war ein älterer Casting-Direktor, der hatte Filme gecastet wie Out of Africa, also Meryl Streep und so weiter.
Ja, Robert
Redford. Eines Tages, wir frühstückten immer miteinander, die Lisa und ich. Und ich guckte und sagte, ist dein Kollege noch nicht da? Nein, da liegt dein Kuvert auf dem Schreibtisch. Ich weiß nicht, die Geschichte ist wirklich wahr. Ich weiß nicht, was da drin steht. Auf jeden Fall kam der, sagte, hallo, good morning, setzte sich an seinen Platz, sah das Kuvert, machte es auf, steckte den Brief wieder in das Kuvert, nahm einen Karton, packte seine Sachen rauf und ging. Er war gekündigt worden. Das ist das amerikanische System. Das zweite war, was mich sehr beeindruckt hatte, negativ war, dass unsere Folge lief immer, glaube ich, so, ich weiß es nicht mehr, 19 Uhr, das weiß ich nicht mehr. Aber die Produzenten sitzen ja in New York, das sind jetzt, glaube ich, 5 Stunden früher. Das heißt, die hatten die Folge schon gesehen und du warst bereits fired, rausgeschmissen. Da war deine Folge noch gar nicht gelaufen und du wusstest es noch gar nicht.
Ach.
Das ist ein System, das ist unmenschlich.
Ja.
Das, so ist sehr, sehr vieles.
Und dieses auch Plakative, glaube ich, so dieses extrem nach außen, Happy Time und Statussymbole und was du hast, bist du, ne?
Und dann bin ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag und dann bin ich zum Produzenten gegangen, da kenne ich ja gar nichts und habe gesagt, ich möchte raus. Und er sagte, kannst du nicht. Das ist halt so diese Herrschaft.
Du bist jetzt unser Leibeigener.
Sind Material.
Ja.
Das bin ich nie gewesen. Und da habe ich so gesagt, du hast noch nie beim europäischen Schauspieler gearbeitet. Dann hat er gesagt, wieso? Sage ich, werde nie mehr auf meiner Marke stehen, ich werde immer zu spät kommen und kein Wort Text können. Musste er lachen und gesagt, okay, gib mir einen Monat. Und dann haben sie mich ein Bombenattentat umkommen lassen und haben mich nach Hause gefahren.
Aber immerhin war es ein Abgang mit Wumms.
Das war's.
Sehr gut, sehr schön. Sie haben in einem früheren Interview mal gesagt, dass Sie Hollywood-Stars, also nochmal, Sie haben ja mit großen Namen gedreht, dass das sicherlich spannend war, aber es hat Sie nie sonderlich beeindruckt. Sie beeindrucken andere Menschen, die anders Sie berühren. Also es ist nur Status und Berühmtheit lässt Sie eher kalt.
Das stimmt nicht.
Nee, bitte, dann verbessern, dann habe ich das falsch.
Ich habe in Portugal gedreht, hatte überhaupt kein Geld und wohnte in einem 5-Sterne-Hotel, weil alle Schauspieler, das war Boys from Brazil mit
Robin
Peck und James Mason und
ich glaube 77,
Lawrence,
78.
Lawrence Olivier, also wirklich die Creme de la Creme.
Mhm.
Und ich weiß, dass ich draußen immer so ein halbes Hühnchen kaufte, weil ich mir mehr nicht leisten konnte. Und Gregory Peck sah mich, sprach mich an und hat mich adoptiert. Also nicht adoptiert, sondern hat mich angenommen. Der war da mit seiner Familie, seiner Tochter und seiner Frau und lud mich zum Abendessen ein. Und dieser Mann, von dem habe ich so unglaublich viel gelernt. Das war eine solche unfassbare Persönlichkeit. Und ich meine, das war der Megastar überhaupt. Unsterblich.
Eine Legende, ein Leinwandgott.
Eine Legende, Der sagte Dinge zu mir, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Oder nehmen Sie Jane Fonda. Ich habe Jane Fonda ja nun für damals Premiere 3 Tage lang begleitet, interviewt. Oscar-Preisträgerin, die mir Geschichten
erzählt. Da beneide ich Sie so drum. Ich finde eine der tollsten Frauen überhaupt. Also.
Kennen Sie, darf ich die Geschichte erzählen? Ja,
bitte, nein. Nein, nix so, dass Quatsch,
ich
bitte.
Gesagt, wie kamen Sie denn zu dem Beruf? Dann sagte sie, mein Vater war sehr ungeduldig. Wir hatten ein Haus in Malibu. Und er sagte zu mir, wenn du 18 hast, möchte ich, dass du ausziehst, weil das geht gar nicht, dieses Rumsitzen und manchmal ein bisschen modeln. Und sie lief also heulend immer am Strand entlang und eine junge Frau kam auf sie zu und gesagt, can I help you? Da sagte, ja, mein Vater will, dass ich was mache und ich weiß nicht, was ich machen soll und hier finde ich eh keinen Job. Und dann sagte sie, ich könnte dir vielleicht ein Praktikum anbieten. Mein Vater macht gerade einen Film hier und der coacht eine Schauspielerin und vielleicht hat der einen Job für dich. Und dann sagte ich, ah ja, wer war denn das Mädchen? Die hieß Strasberg. Oh, Strasberg? Ja. Ja, der Vater war
Lee Strasberg. Muss man kurz, für Leute, die es nicht wissen, die berühmteste Schauspielschule in New York,
und richtig? Der berühmteste Schauspiellehrer.
Genau. Daher kommt ja der Name, logischerweise.
Man sagt ja, 500 Leute waren auf der Lee Strasberg Schule, davon 20 in echt. Da sagte ich, und wen coacht er? Marilyn Monroe. Sag ich, und wie hieß der Film? Some Like It Hot. Daraufhin fiel ich in ein Koma. Also sehen Sie, das sind Geschichten, das war eine wunderbare Geschichte. Nein, aber ich habe die alle unglaublich menschlich. William Holden hat mit uns und Komparsen auf dem Boden gesessen, weil wir nächtelang Fürstenfeldbruck gedreht haben, damals das Ad mit den Touristen. Mhm. Saß mit uns auf dem Boden, hat Sandwiches gegessen, hat Karten gespielt.
Toll.
Wer war noch? Anthony Quinn war einfach genauso. Wir saßen in der Kantine, haben Karten gespielt.
Und
keiner hatte Star-Allüren, keiner.
Ja.
Und dann darf ich eine Geschichte erzählen. Lee Marvin hatte gerade seinen Oscar gewonnen. Und ich weiß, dass wir in der Bavaria saßen und er saß neben mir, Linda Evans und egal, viele große Namen. Und er stand auf und gesagt, you want a coffee? Möchtest du einen Kaffee? Sag ich, nein, danke. Und er ging also zu diesem Tisch, wo der Kaffee war und die Brötchen. Und er ging an einem Beleuchter vorbei und der hing gerade oben am Scheinwerfer. Da sagt, Fritz, do you want a coffee? Und der fiel fast vom Scheinwerfer, dass der Oscar-Preisträger ihn fragte. Als der Lee Marvin zurückkam, habe ich gesagt, Lee, das würde ein deutscher Star, glaube ich, nicht machen. Ich habe dann Namen natürlich genannt.
Aber
ja, kannst du sagen, Heinz Rühmann. Heinz Rühmann war sehr schwierig.
Ja. Viele, glaube ich, der deutschen Schauspieler aus der alten Garde waren sehr, auch despotisch, man hört ja einiges darüber.
Ja. Und dann sagte ich zu ihm, das ist ja sensationell, und dann sagt er Folgendes zu mir. Alle wissen, dass ich 1,5 Millionen Dollar für diesen Film bekomme. Alle Leute sehen, dass ich mit einem Chauffeur und einem 500er Mercedes hierher gefahren bin. Alle Leute wissen, dass der gesamte obere Stock für mich reserviert ist. Da muss ich mich doch nicht im Studio wie ein Arschloch benehmen. Das hat mich
toll
beeindruckt, weil das ist die Einstellung
so
von denen.
So muss
das
sein, ja. Aber leider.
Aber die sind, also alle, die ich erlebt habe, William Holden, Lee Marvin, alle, die waren alle so. Und das finde ich einfach, schauen Sie, Gregory Peck, wir hatten einen Nachtdreh und er war abgedreht. Er blieb nachts um 2 Uhr im Kostüm, in der Maske, to give us the eye, wie man sagt, damit wir jemanden hatten, dem wir in die Augen schauen konnten, um einen Satz loszuwerden. Das würde ein deutscher Star nicht machen. Das sage ich jetzt einfach mal so.
Aber ist das tatsächlich dann das deutsche Naturell? Ich frage mich gerade, weil es ist doch komisch, dass weil ich glaube, auch was Ihr Erfolgsgeheimnis ist, auch, dass Sie auch Selbstironie beherrschen, dass Sie auch mal über sich selbst lachen können, was auch nicht ausarten sollte. Ich finde, man muss auch eine gewisse Ernsthaftigkeit im Leben mitbringen und auch sich selbst ernst nehmen, sonst wird es fatal. Aber Augenzwinkern, Humor, auch mal, wie gesagt, über sich selbst lachen können. Sie haben ein Ratgeberbuch über das Älterwerden geschrieben mit Augenzwinkern. Das ist ja eine Gabe und das beherrschen nicht viele. Vielleicht beherrschen es die Amerikaner mehr, man weiß es nicht.
Ja, aber das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist einfach dieses, weil es war im Theater auch, es gibt überall Hierarchien.
Ja.
Und das ist mir da nicht aufgefallen.
Ja.
Nicht umsonst. War.
Okay.
Ich glaube, heute ist es nicht mehr so in Deutschland.
Nicht, das ist
unsere Stars wie Liefers oder wer auch immer sind keine Snobs mehr.
Nein.
Aber damals Rühmann und diese Leute, das waren Leute, die, Rühmann ließ sich ein Zelt aufbauen im Studio, weil er nicht wollte, dass man ihn anschaut. Das
Oha.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja, aber da gibt es einige schlimme Geschichten.
Und das habe ich nicht erlebt. Die Amerikaner sind da, wenigstens die ich erlebt habe, waren natürlich sensationell. Es war natürlich ein großes Glück, mit solchen Leuten
zu arbeiten. Ja, wollte ich jetzt sagen, also auch groß, ein großer Punkt in Ihrer Vita ist ja auch, dass Sie mit Stanley Kubrick gedreht haben, Eyes Wide Shut, das war 1999, auch mit Weltstars wie Tom Cruise und Nicole Kidman. Das hat Sie doch, glaube ich, auch nachhaltig beeindruckt, mit Herrn Kubrick zu arbeiten, weil der hat ja auch einen sehr, sehr, sagen wir mal, freundlich schwierigen Ruf gehabt.
Oh, ja.
Und ich glaube, da hatten Sie Glück, oder? Der hat Sie so richtig ein bisschen adoptiert und mochte Sie.
Ja, das wissen Sie schon. Ja, da ist was ganz Erstaunliches passiert. Es war so, dass wir natürlich die Szene gedreht haben und dann mussten alle das Studio verlassen, auch der Kameramann. Und dann schauten wir uns das gemeinsam an. Und dann sagte er zu mir, das gefällt mir nicht. Ich möchte gerne, dass du das Snobistische, Arroganter spielst ein bisschen. Nun weiß man als Schauspieler, als Theaterschauspieler, gegen den Regisseur kommst du nie an. Stell dich einfach dumm und sage, ja, super Idee, versuche ich. Und dann machst du es genau so, wie du es richtig findest. Weil wer authentisch ist, ist immer gut. Das ist einfach eine Grundregel als Schauspieler. Und ich spielte es genauso, wie ich dachte, dass es gut wäre. Und er kam, wir guckten uns den Take an und ich weiß, er stand rechts vor mir und guckte mich dabei an. Und er sagte dann zu mir auf Englisch, du hast nicht das gemacht, was ich dir gesagt hatte. Und natürlich werde ich bei Stanley Kubrick nicht. Und sagte ich nur, ach nein, das tut mir leid. Dann umarmte er mich und sagte zu mir, du hattest recht. Und da hätte ich am liebsten weinen können, weil könnte mir nicht vorstellen, dass, ich will jetzt keinen Namen nennen, Regisseure auch so reagieren würde, denn der war ein Gott.
Ja, ja.
Und das hat mich so beeindruckt. Das ist für mich eine der beeindruckendsten Dinge gewesen, die ich in diesem Beruf erlebt habe.
Und ich glaube, das sind aber auch so Dinge, die man immer mit sich trägt, oder? Ja. Also dass man auch dann sagen kann, man kann dankbar sein, dass man diese Möglichkeiten hatte. Mhm. Und natürlich ist Glück, aber nochmal, es hat ja auch was mit Ihnen zu tun, Herr Dumont. Das muss ich nochmal sagen, weil also
nee, das, aber ne? Das nicht.
Aber nicht jetzt mit Kubrick, aber also. Der Weg, wie Sie den Weg, den Sie gegangen sind. Und das sind ja nicht nur alles. Dann wäre es ja eine sehr große Kaskade von Glückszufällen gewesen. Was? Also irgendwie muss das.
Meinen Sie? Na gut, dann waren es eben alles.
Hätte
nur
Lotto spielen sollen, Idiot.
Aber das sind, glaube ich, Dinge, wo man sich immer wieder selbst sagt, toll. Danke, liebes Universum, lieber Gott, dass man das erleben konnte, ja, oder? Also das absolut. Ist doch toll und das trägt man mit sich.
Glück gehabt, ja.
Können Sie heute sagen, ich habe es ja schon mal indiskret gesagt, über 50 Jahre im Business oder rund 50 Jahre. Also, was? Es ist tatsächlich.
Das deprimiert mich total.
Kommen Sie.
Ja, so das Zweite.
Was würden Sie denn sagen, ist für Sie der Meilenstein? Ich meine, Sie haben ja jetzt mehrere Begegnungen und einfach Episoden so toll erzählt, die natürlich auch Highlights sind. Aber würden Sie sagen, ein Film, eine Rolle ist für Sie persönlich eins der Meilensteine gewesen, einer der Punkte, wo Sie sagen, ja, das war einfach toll, das habe ich so genossen und habe das so geliebt.
Walter Stauffenberg.
Ja, ja.
Wissen Sie, zwei Dinge. Einen Menschen zu spielen zu dürfen, den es wirklich gab. Da lebte ja seine Witwe noch und ich kannte einige Leute, die ihn kannten. Das ist schon mal eine große Aufgabe. Und dann hat mir diese Rolle natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, weil der Daniel Curtis ist ein wunderbarer Regisseur. Want Remembrance. Unglaublich, jedes dritte Wort war Fuck. Ja, das war einfach eine tolle Inszenierung. Da sind natürlich auch sehr lustige Sachen passiert, weil er hat zu mir gesagt, ich soll bitte aufpassen, dass das authentisch alles stimmt. Und ich hatte natürlich unglaublich recherchiert. Und die Bombe hat er rechts deponiert. Und im Film wurde die Bombe links. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das geht nicht, das ist falsch. Und dann sagt er zu mir, wenn Stauffenberg gewusst hätte, dass ich einen Film mache, hätte sie links hingestellt. Das ist typisch amerikanisch. Aber das war meine für mich. Eyes Wide Shut, da fand ich mich nie gut. Das würde ich gerne nachspielen. Das hat mir gar nicht gefallen. Also meine Rolle.
Ja,
den Film selber fand ich sehr gut. Den meisten.
Ja, der sehr umstritten ist. Also es ist so eine Love It or Hate It Experience. Also viele sagen Meisterwerk, andere sagen irgendwie zu verquast. Man weiß gar nicht, was will der. Wollte uns Stanley sagen Stanley mit dem Film.
Gesagt, den Film muss man dreimal sehen, sage ich. Stanley, kein Mensch geht dreimal in den gleichen Film, wenn er ihn am Anfang nicht gut fand.
2001 haben, glaube ich, Fans damals irgendwie 30 Mal gesehen. Ne? Wahrscheinlich ist er dadurch verwöhnt.
Da ja, Netflix.
Filmkunst war das. Das wurde halt zelebriert. Und das war wirklich eine andere Zeit. Keine Frage.
Mann, dieser Stanley Kubrick. Wahnsinn.
Darf ich denn auch fragen, was Ihre schmerzhafteste berufliche Niederlage war? Sie haben ja gesagt, natürlich sind Sie auch auf die Nase gefallen. Ist da irgendwas, was Sie richtig gewurmt hat und wo Sie sich heute noch drüber ärgern können?
Dann nehmen wir doch mal Namen. Ich habe mit Xaver Schwarzenberger gedreht.
Ja.
Spielte die Hauptrolle, die Verfilmung meines Buches.
Ja.
Und ich wurde noch nie in meinem Leben so gedemütigt, und da war ich schon bekannt. Ich wurde noch nie in meinem Leben von einem Regisseur bei einem Dreh, ich war sein Hauptdarsteller, so gequält wie von diesem Mann, der zu mir Sachen gesagt hat wie, ich langweile mich, wenn du spielst. Ich wollte zum ersten Mal eine Rolle niederlegen, aber ich spielte die Hauptrolle. Ich war jeden Tag dran. Man soll mal ruhig Namen nennen. Das war ein Albtraum. Der Film ist auch gefloppt. Und ich fürchte, er ist nicht wegen mir gefloppt. Das muss ich jetzt mal hinterher sagen.
Aber das ist dann ja auch leider ein Klischee, was häufig war, ist, dass es wirklich auch Regisseure gab und gibt, ich glaube heute immer weniger, die einfach, weiß ich nicht, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die sadistische Züge haben, die einfach ihre Schauspielerinnen und Schauspieler gequält haben.
Das ist so ein Machtgefüge.
Ja, ja, Wahnsinn. Absolut. Also das ist ja Psychoterror dann auch, oder?
Das ist auch. Gut, ich glaube, dass sich da schon sehr viel geändert hat, weil wir haben ja sehr viele wirklich junge, coole Regisseure. Ja. Wir machen ja auch richtig gute Filme jetzt. Es ist ja wirklich, die Industrie ist in Deutschland wirklich gewachsen an einem Maße. Das ist schon ganz toll. Wir haben ganz tolle, junge, auch Schauspieler. Ich war ja in der Jury vom Filmpreis und da habe ich ja Filme gesehen. Das war der Hammer. Eigentlich hätte man sie alle prämieren sollen.
Ja, und Sie müssen ja auch sehr viele Filme dann schauen. Das machen viele gar nicht.
Ne? Ich habe das gemacht.
Sehr vorbildlich, ja, sehr, sehr gut. Gemacht.
Deswegen mache ich es diesmal nicht. Das ist mir zu viel.
Wir alle sind auf einer Lebensreise und es ist, glaube ich, ein langer Prozess, bei einigen schneller, bei anderen doch auch noch länger, sich selbst anzunehmen. Wann haben Sie sich das erste Mal richtig so angenommen mit allen guten Dingen, die Sie verkörpern, die Sie auch ja mit sich bringen oder allen Defiziten? Also war das früh bei Ihnen? Ist das irgendwie seit 20 Jahren? Seit wann finden Sie sich wirklich gut? Also seit wann ruhen Sie in sich und sagen, hey, ich nehme mich auch mit meinen Makeln so an und ich will das auch gar nicht mehr jetzt da groß verbessern, weil es bringt eh nichts.
Genau das Gegenteil.
Ja.
Eigentlich habe ich, als ich 70 wurde, habe ich gemerkt, dass das Wort das letzte Mal immer wichtiger wurde. Und da kam mir zum ersten Mal tatsächlich wirklich ganz deutlich die Tatsache bewusst, ich war gut, aber ich kann nicht wirklich was gut. Und das ist eigentlich deprimierend. Ich bin doch. Ich bin jemand, der sehr gerne klassische Musik sieht und hört. Also ich gehe in Konzertsäle. Und da sind Menschen, die für wenig Geld 42 Orchester, die arbeiten, die fleißig sind. Und ich weiß es, weil, wie gesagt, diese Kollegin von mir, die wirklich übt ohne Ende, bis sie blutige Hände hat. Und die sind ja alle so. Und das, da denke ich mir, boah, da war mein Weg eigentlich ein sehr viel leichterer. Und vielleicht hätte ich mehr, das sage ich jetzt zum ersten Mal, aber es hat was mit meinem Alter zu tun jetzt, da hätte ich vielleicht mehr draus machen können.
Also, dass Sie merken, dass Sie selbstkritischer
sind. Dann merkt man, dass das vorbei ist.
Ja,
merkt dann, es ist vorbei. Ich werde nie mehr das machen oder nie mehr das machen. Und das ist meine letzte Liebe. Ich habe keine, aber ich sage.
Nein.
Aber so aber auch ist nicht, das Wort nie und never wird immer präsenter. Und das ist nicht gut. Aber es ist so.
Da sagen Sie was, das ist, finde ich, generell ein Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt, gerade auch wenn die eigenen Eltern halt wirklich in eine Lebensphase kommen, wo es eben dann auch tatsächlich schwierig wird. Also mein Papa, dem geht's schon seit längerer Zeit nicht gut nach einer schweren OP und auch der ist jetzt 79 und wird 80 dieses Jahr. Also auch schon, ich meine, es ist ja schön, dass man sagen kann, dass die Eltern doch schon auch ein längeres Leben geführt haben. Einige verlieren ihre Eltern mit, keine Ahnung, sie 18 und die sterben dann mit Anfang 40. Insofern darf man da gar nicht meckern. Aber so dieses Bewusstsein auch, und das ist immer ein Thema, über das ich gerne auch mit Freunden rede, so dass man ja als junger Mensch gar nicht so dieses Zeitgefühl hat und denkt, naja, das sind ja 30 Jahre. Und dann auf einmal merkt man, diese 30 Jahre sind vergangen.
Ja.
Und man merkt auch, dass der Weg, der vor einem liegt, ist leider jetzt kürzer als das, was hinter einem liegt. Und das ist einfach eine schmerzhafte Erkenntnis, die man muss damit einfach klarkommen. Einige kommen damit klar, einige verdrängen es aber auch. Wie ist das bei Ihnen? Also ist das so, dass man will sich ja jetzt auch nicht grämen? Und nochmal, Sie haben ja ein tolles Leben bisher gehabt.
Absolut.
Da kommen garantiert auch noch, ich meine, Ihre Mama ist 97 geworden. Ich glaube, die Gene sind da. Sie können auch noch sehr viele Jahrzehnte haben. Aber ist das so eine Mischung aus schon Zufriedenheit, aber auch ein bisschen Wehmut, die da hochkommt, dass man sich dann auch manchmal, dieser Satz, wo ist die Zeit geblieben und warum rast das Leben so und ich muss doch jetzt einfach noch jeden Tag noch viel bewusster erleben als vorher. Hat man überhaupt die Chance? Ich meine, Sie sind ja auch Vater und Sie haben ja so viele Sachen, also manchmal hat man ja gar nicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken.
Ich habe wirklich tolle Kinder, aber ich bin eigentlich, ich habe ein tolles Leben gehabt und ich räume auf.
Ja.
Ich habe ein Testament gemacht, ich habe ein notarielles Ding, ich räume auf und ich war ja nie sehr ehrgeizig. Das war ich eigentlich nie.
Ja.
So dieses.
Nee. Also richtig so beißen, so dieses Pitbull-mäßige.
Das hatte ich nie.
Okay.
Das hatte ich nie. Ich habe auch nie, wenn ich irgendeine tolle Rolle mich beworben habe oder beworben wurde und das klappte nicht, habe ich mich nicht irgendwie, auch bei dem James Bond habe ich mich nicht lange gegrämt. Das war halt so.
Nee.
Ich bin eher jemand. Ich möchte eigentlich nicht 97 werden, um es mal so zu sagen. Und
warum? Also weil, ich meine, ich kann mir es denken, weil also nicht alle altern gnädig. Also es gibt auch noch 97-Jährige, die fit sind, die alles machen können. Es gibt aber auch Sichtum und ich glaube, niemand von uns will Sichtum. Niemand von uns will 10 Jahre sterben. Also es ist jetzt sehr hart gesagt, aber so dieses, es gibt ja Menschen, die jahrelang dann im Krankenhaus für sich hin vegetieren.
Aber Zustand, Entschuldigung,
Sie ja, gerne, gerne.
97 bedeutet nicht unbedingt Sichtum, aber es bedeutet schon Verlust der Augen, der Ohren,
Muskelkraft,
und das
Spannkraft.
Gedächtnis.
Mhm, ganz schlimm.
Und das nervt unglaublich. Ich habe jetzt natürlich ein Jahr Pause gehabt. Ich habe natürlich gedreht, aber jetzt meine Großen. Und ich habe drei Touren vor mir mit Text. Und ich fange an, diesen Text zu lernen. Und ich merke, dass es mir sehr viel schwerer fällt, als es mir mit 20. Das sind alles Dinge, deren musst du dir bewusst sein.
Ja. Man kann natürlich gegen anarbeiten, man muss einfach dann noch härter trainieren, aber das fällt einem.
Ja, aber das ist dann wieder dem Alter geschuldet und das ist doch Kacke.
Das stimmt, da haben Sie völlig recht, nur das simple Beispiel Sport. Also natürlich bringt es auch, wenn du Sport treibst, dann kannst du deinen Körper weiterhin einigermaßen auf einem Niveau halten, aber du wirst eben auch bequemer. Du wirst riesiger, oder?
Also wenn du Sport machst mit 20, kannst du 20 Kilometer Fahrrad fahren. Und wenn du mit 74 oder 73 Fahrrad fährst, verdammte Pest, hast du nach 20 Kilometern eine solche Achillensehnenentzündung wie bei mir, dass du dann drei Wochen nicht richtig laufen kannst.
Ja, das ist eben
und das
so.
Das ärgert und das nervt.
Ja, klar. Das nervt. Verstehe ich total. Aber ja, ist das.
Man muss da schon ehrlich sein.
Ist bei Ihnen auch so eine Schere von dem mentalen Alter? Weil ich finde, jetzt das meine ich jetzt auch nicht als Klischee. Es gibt Menschen, die mit 30 schon im Kopf wie 70-Jährige sind. Ja. Und ich finde, dass Sie sehr jung, so wie Sie jetzt da so sind, durch Ihren Beruf auch,
durch meine Kinder.
Ganz genau, das hält ja auch um. Aber wenn Sie jetzt sagen, so das mentale Alter versus das körperliche Alter, hat das eine gute Waage? Oder würden Sie sagen, ja, ich würde mir auch wünschen, jetzt nochmal vom Körperlichen wäre ich nochmal 30 Jahre jünger? Oder dieses Körperliche von der Fitness her, weil da kann man ja auch sehr viel machen. Also schauen Sie sich an, es gibt teilweise 80-Jährige. Natürlich, Sie haben recht, das knatscht und knirscht dann schneller, um es mal ein bisschen mit Augenzwinkern zu sagen. Aber gar nichts tun ist auch blöd. Also muss einfach, sie muss sich zwingen. Aber
versuche ich auch, ja. Ich fahre dann Fahrrad und renne da durch den Park und so ein Zeug.
Ja, also das ist halt wichtig, ne? Weil das
aber
ist unser,
auch jetzt in unserer jetzigen Zeit natürlich wahnsinnig schwierig.
Ja, ich vermisse
normalerweise auch, konnte man zur Kneipe mit dem Fahrrad fahren.
Genau, ja. Oder eben auch, das sowieso. Aber auch Fitness, ich finde Fitnesscenter ist auch also für mich so ein Anlaufpunkt. Ja. Ich mag mich hier nicht zu Hause auf eine Yogamatte legen und hier rumhampeln. Ich brauche dann dieses Ritual.
Stimmt.
Insofern ganz schlimm.
Vor allem also, zwingst du dich dann, weil du zahlst ja einen Beitrag.
Total. Gut, genau. Es gibt auch Karteileichen.
Dort, aber immerhin.
Ist es für einen gut aussehenden Mann schwerer, älter zu werden, als wenn man dick und hässlich ist, auch schon mit 30? Oder halten Sie das für überbewertet? Weil ich kann mir vorstellen, das ist schon.
Bin ich ganz sprachlos. Das, keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht.
Haben Sie nie drüber nachgedacht? Okay.
Nö, nee. Ich glaube. Was soll da anders sein?
Ich glaube schon, dass es schmerzhafter ist. Also, dass eben dann vielleicht, dass das Frauen ja sowieso viel mehr Probleme haben, wenn sie.
Für die
älter werden.
Für
die wollen dann auch eben nachhelfen, wollen sich irgendwie, da gibt es dann wirklich tragische Figuren, die dann nicht mehr aussehen wie sie selbst. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich Männer generell mehr in sich ruhen und das einfach so gottgegeben hinnehmen, dass eben eine äußere Hülle, wir alle werden älter, es ist nun mal so, keiner wird schöner, es ist nun mal so. Aber das ist für sie kein Problem, weil nochmal, sie sind ja wirklich eine Erscheinung. Ne,
und ich sage genau warum. Weil wir Männer äußerlich sind.
Ja.
Aber Frauen nicht. Frauen sind ihr Leben lang verheiratet mit einem, der eine Wampe hat und lieben ihn heiß und finden ihn super sexy, obwohl der dann sein Ding nicht mehr sehen kann, weil er so eine Wampe hat. Das könnten Männer nicht. Wir Männer sind äußerlich.
Ja.
Wenn wir eine Frau hätten mit so einer Wampe, glaube ich, wäre es schwieriger. Wir sind leider.
Ja, Sie haben recht. Das ist tatsächlich so. Wobei, also würden jetzt einige Frauen widersprechen und sagen, nein, ich möchte auch was Schickes anzuschauen.
Bei jedem Punkt, den wir heute besprochen haben, gibt es Leute,
die
widersprechen.
Ganz
genau. Wenn
man
so lebt, dann kann man gar nichts mehr von sich geben.
Gibt es eine Lebensphase, in der Sie sich sehr verändert haben? Also wir verändern uns ja alle in unserem Leben. Es wäre furchtbar, wenn wir immer gleich bleiben würden. Aber gab es eine Phase, in der Sie, wenn Sie jetzt zurückdenken, wo Sie sagen, ja, da hat sich sehr viel auch in meiner Einstellung, in meiner Art getan? Oder ist das schwer zu benennen, weil es alles
das
fließt?
Das waren natürlich Kinder. Ich habe drei Kinder. Und das hat natürlich in meinem Leben sehr viel verändert zum Positiven. Weil eine solche Verantwortung, eine positive Verantwortung ist natürlich was Schönes. Ich glaube, dass ich mich ständig verändert habe eigentlich. Mit jedem Erlebnis, mit jeder Trennung, mit jeder neuen Liebe hat man versucht, sich anzupassen und sich zu ändern, man will ja gefallen.
Das wollen wir alle. Das wollen
wir
alle.
Ja, aber gut, wenn man dem anderen gefallen möchte, dann ändert man ein bisschen was. Man merkt, das stört den, weil du, was weiß ich,
Ja, so irgendwelche Marotten, die man hat oder so.
Ja, genau, natürlich. Ja. Und das ist gut so, weil nur wer sich wandelt, ist mit mir verwandt.
Das Thema Selbstironie hatte ich schon angesprochen. Das ist ja auch eine Sache, die hat man nicht, kann man aber auch lernen. War das bei Ihnen auch eine Reise, bis Sie über sich selbst lachen konnten oder war das immer schon so?
Mein Urgroßvater, mein Großvater hat sich nur lustig gemacht über sich selber.
Das ist tatsächlich
kritisch. Bei uns immer so.
Das gehört dazu. Weil das ist ja,
alle Witze über dich selber, bevor sie die anderen machen.
Haben Sie Lieblingsplätze, die Sie immer wieder aufsuchen weltweit? Also einfach so Plätze, an denen Sie sich geborgen fühlen, zu Hause fühlen, die Ihnen, es muss jetzt auch gar nicht weit weg sein, es kann auch sein, dass Sie jetzt sagen, Hamburg irgendwie.
Gute Frage.
Also ich kann von mir aus sagen, also ich bin ein großer Ibiza-Fan und ich meine, wir haben da das große Privileg, dass wir uns eine kleine Wohnung kaufen konnten vor 10 Jahren. Das ist für mich so ein Platz. Das ist magisch, wenn man auf dieser Insel ist und die guten Seiten, also nicht Party, sondern einfach das magische Ibiza kennt, dann ist das einfach wirklich wie so eine Krafttankstelle. Also man tankt da auf und das ist ein Ort, in dem man sich...
Das war für mich mal Marbella. Wir sind nach Marbella 1951, da gab es noch keinen Strom, keine Elektrizität.
Noch nicht Touristenalarm.
Gar nichts. Das war gar nicht schickimicki. Überhaupt nicht. Und da waren wir regelmäßig, da habe ich ja immer meine Ferien verbracht. Weihnachten, Sommer, alles. Und da hatte ich auch ein sehr, sehr schönes Haus, was meine Mutter mich dann fast gezwungen hat, es zu verkaufen. Was ich ja sehr, sehr nachgetragen oder
Da muss ich jetzt natürlich nach, wieso gezwungen? Das ist doch ihre Sache.
Indem sie sich nicht gekümmert hat.
Ah, okay.
Und ich musste es dann einfach aufgeben.
Weil's sonst
sie wohnte daneben. 50 Meter mit ihrem Haus.
Ach also, Mensch,
die Mutter. Das hat mich sehr, sehr getroffen. Da wollte ich nämlich mein Alter verbringen. Und da war ich tatsächlich jeden Monat, 2 Wochen war ich da und bin dann immer nach Hamburg geflogen, nach München damals noch geflogen. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber in Marbella ist für mich immer ein Platz gewesen. Aber das hat sich natürlich, ich war jetzt gerade unten, weil wie gesagt, meine Mutter ist gestorben, Notar und was alles. Das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Die Plätze, die ich schön fand, die gibt es nicht mehr. Da stehen irgendwelche Betonbunker. Da waren wir eingeladen, da hatten wir noch nichts. Meine Mutter und mein Bruder und ich wohnten wir immer bei einem Freund. Und da konntest du, das war auf der anderen Seite der Hauptstraße, aber du konntest aus dem Fenster das Meer sehen. Das geht gar nicht mehr. Da stehen lauter Betonbunker.
Wahnsinn,
also das hat sich sehr, sehr verändert. Und das war mal so ein Lieblingsplatz, sonst habe ich das eigentlich nicht wirklich.
Kann ich einfügen, also meine Mutter hatte große Angst, nochmal nach Barcelona zu fahren, weil da ist ihre Mutter, hat da ihre Kindheit verlebt. Das ist auch so ein Ort, in dem sie sehr viel positive Assoziation hat. Und wir brauchen nicht drüber reden, aber Barcelona ist natürlich überrannt worden von Touristen in den letzten 30 Jahren.
Absolut.
Und da hatte sie Angst, es war aber okay, weil sie hat alte Plätze dann wieder entdeckt und fand, dass sie ist versöhnt gewesen. Sie hatte wirklich Angst. Selbe Thema wie in Marbella, dass sie dachte, das ist jetzt alles irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen und alles.
Aber Spanien hat das für mich überhaupt,
obwohl
ich miserabel Spanisch spreche.
Leider. Aber Sie haben ja in mehreren Ländern gelebt, so richtig geborgen. Also ist dann Deutschland wirklich Ihre Heimat geworden oder haben Sie als Brit, Sie haben ja britisches Blut in der Hand, zieht Sie es manchmal wieder auch so vom Herzen also nach England? Und
ich bin überzeugter Deutscher geworden, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Ich bin sehr stolz auf meine Nationalität mittlerweile.
Ja.
Hat ein bisschen gedauert, aber bin ich. Aber ich würde am liebsten in England leben. Das liegt aber nicht jetzt, also weil das so viel toller ist, sondern ich mag den Humor der Engländer.
Ja, ich liebe
ihn auch. Ich mag diese Toleranz der Engländer und ich mag vor allen Dingen die Landschaft, die englische. Diese kleinen, die Hecken und diese Felder und so, das mag ich, liebe ich. Und ist ja nicht umsonst, dass mein Urgroßvater ist ausgewandert. Mein Großvater ist ausgewandert. Meine Mutter ist ausgewandert. Und meine Tochter, die jetzt 20 ist, gesagt hat, Papa, ich studiere, aber ich würde am liebsten weiter zu studieren in London und dort bleiben.
Tatsächlich,
aber wir haben, glaube ich, sehr viele Deutsche haben diesen Hang.
Das ist tatsächlich so. Also es ist aber auch ein Sehnsuchtsort, vor allem von jungen Menschen. Ja. Also London ist aber auch eine der tollsten Städte. Ist so. Ich müsste viel häufiger da sein. Ich bin ja auch ein großer Musical-Fan und West End und so. Es ist so schade, dass jetzt da auch seit einem. Also jetzt hoffen wir, dass es ja diesen Sommer jetzt mal wieder so ein bisschen losgeht. Auch bei uns. Wir alle wollen wieder ins Theater, Kino, in Konzerte. Wir sind ja völlig ausgehungert. Also es ist ein Drama. Und ich finde es auch schade. Man merkt immer, die Kultur hat zu wenig Lobby. Also ist dann doch eher die Autohersteller. Gut, das ist klar, da geht es dann eben auch um 4 Arbeitsplätze, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist einfach traurig. Und
es wohl, vertiefen, weil es
nein, ist. Das ist ein 1-1 ins Thema. Ich möchte einmal zur Politik kommen, lieber Herr Dumont, weil natürlich, das muss nochmal kommen. Ja, Sie waren ja jahrelang wirklich im Herzen FDP, haben sich engagiert, haben Wahlkampf gemacht und sind dann, wie viele, 2017 sehr, sehr böse gewesen, dass sich Herr Lindner und die Partei nicht so richtig getraut haben oder man kann es auch böse sagen, sich aus der Verantwortung gestohlen haben und diese Koalition haben platzen lassen. Frage, wir haben dieses Jahr Bundestagswahl. Gibt es eine Chance auf Versöhnung? Können Sie sich vorstellen, nochmal die FDP zu wählen oder ist es, ich finde, es ist so schwer dieses Jahr? Man weiß, also Politik ist immer ein dünnes Eis. Verstehe ich auch total, wenn Sie da jetzt nichts zu sagen wollen, aber ich glaube, es fiel den meisten Leuten so schwer, dieses Jahr ihre Wahl zu treffen, weil eigentlich ist es ja so richtig gute Kandidaten gibt es nicht. Also
ich habe eine.
Gut, Baerbock wird ja von vielen gerade so hochgejatzt, aber
das
muss
halte
man,
ich zum Beispiel für eine Katastrophe.
Ja, ich auch hier, auch wenn ich mich unbeliebt mache, also ich halte die auch für völlig überbewertet.
Ich glaube, dass die Zahlen, die jetzt, werden in 3 Monaten anders sein.
Glaube ich
denn,
auch.
Ich meine, wissen Sie, wir sind alle grün. Wir wollen alle unsere Umwelt retten. Wir wollen alle, dass die Leute nicht mehr SUVs fahren. Da bin ich völlig d'accord. Ich finde es auch gut, dass Milliardäre ruhig ein bisschen mehr Steuern zahlen. Das sind wir uns ja alle einig. Aber wissen Sie, wenn ich sage, ich schaffe kurze Flüge ab, was ich auch gut finde, dann möchte ich verdammt nochmal, dass die Deutsche Bahn endlich mehr Züge hat, die pünktlich sind und die Klos sauber sind. Vorher kann man das nicht machen.
Und die schaffen auch mal ein bisschen netter.
Ja, und das wird natürlich Jahre dauern. Ich habe in Berlin gearbeitet und bin pro Woche 2-mal mit dem Zug gefahren. Erste Klasse. Davon habe ich fast jeden zweite Reise auf dem Gang sitzen müssen, weil alles reserviert war. First Class. Solange das nicht funktioniert, kann man doch nicht die Flüge absagen. Das
stimmt.
In welcher Welt leben die Leute?
Vor allem da muss ich auch sagen, dass tatsächlich muss man irgendwo anfangen, aber es werden auch ein bisschen die Flüge jetzt als Popanz herausgestellt, weil die haben vom CO2-Anteil, glaube ich, 2%.
Ja.
Muss man auch mal beim Namen nennen. Natürlich hat es einen sehr großen Symbolcharakter, ne? Die globale Gesellschaft und alle fliegen sie wild rum, aber weltweit 2%. Ganz großer Anteil ist der Fleischkonsum und einfach
absolut.
CO2 durch Kohlekraftwerke, die ja auch weiter runtergebaut werden. Nochmal, natürlich muss man irgendwo anfangen, aber es würde mehr bringen, wenn wir alle weniger Fleisch essen, etc. pp. Aber auch wieder ein Riesenthema, kann man auch lange drüber reden.
Ich bin
aber
total Ihrer Meinung, absolut. Ich meine, also wie politisch. Ich habe große Probleme, ich weiß es nicht, weil ich habe eine Ader, eine SPD-Ader fürs Soziale.
Die alte SPD.
Ja,
mit Schmidt
genau.
Ach, das war noch Zeit.
Ich meine, ich finde es sehr, sehr schwierig dieses Jahr. Ich habe, wie gesagt, eine Ader der SPD, dieses soziale Element. Ich habe natürlich auch eine liberale Ader, aber nicht unbedingt die, die jetzt gerade in der FDP praktiziert wird. Das ist mir schon wieder zu hart. Und dann habe ich natürlich eine konservative Ader. Es ist sehr schwer.
Die sich entwickelt bei mir auch. Also ich kann ja auch sagen, ich habe ja also vielleicht immer SPD gewählt, war sogar mal Mitglied, auch ein bisschen durch meinen Mann, weil der sehr engagiert früher war, also hat sich immer sehr eingebracht mit wirklich Leib und Seele. Deswegen fällt es auch schwer, aber ganz ehrlich, es gab so viele Dinge, wo ich sage, nein, also ich kann die nicht mehr wählen und ich liebäugel jetzt mit der FDP. Ich lasse jetzt hier die Hosen runter, aber ich bin mir halt auch nicht sicher. Ne?
Also das, man hat ja Gott sei Dank 2 Stimmen.
Ja.
Und ich werde das genauso machen. Absolut. Es gibt 3 Parteien, die ich nicht wählen würde.
Klar,
das sind die AfD, das sind die Linken und das sind die Grünen. Das haben wir ja in Berlin und wir sehen ja, was das für eine unfassbare Schweinerei ist. Das ist so unglaublich. Also man sollte das eigentlich jeden Abend in den Nachrichten bringen, dann wüssten die Leute, was sie erwartet, wenn das auf uns zukommt.
Ja. Ich bin
allein die Idee des Mietdeckels versteht mein 14-jähriger Sohn, der sagt, Papa, da wird doch kein Mensch eine Wohnung bauen oder kaufen.
Ist so, ja, aber ich bin gespannt auch, wie die TV-Duelle werden. Wahrscheinlich wird die SPD gar nicht zugelassen zum TV-Duell, weil die Umfragewerte zu niedrig sind. Das wird das erste Mal dann sein.
Echt?
Passen Sie mal auf, ja. Ich glaube, also ein Dreier-Duell gab es ja noch nie. Und das wird ja, die SPD ist, glaube ich, gesetzt, weil natürlich auch da sehr viel Verzahnung mit den Medienanstalten sind. Also ich bin aber wirklich sehr gespannt, wenn die SPD jetzt bei 14-15% verharrt, kann es sein, dass es ein TV-Duell zwischen Herrn Laschet und Frau Baerbock gibt. Also das... Wir schauen mal, was passiert.
Ich halte natürlich auch für einen Fehler, dass wir den Scholz, aber auch die anderen zwei, die da sitzen, die eine mit den Mundwinkeln immer auf dem Fuß.
Furchtbar, aber anderes Thema. Das ist, wie gesagt, ich bin ausgetreten. Okay. Ich bin ausgetreten.
Ja, ich bin ja auch ausgetreten bei der FDP.
Ich weiß. Und deswegen hatte ich ja auch gefragt, ob es vielleicht nicht, aber Sie sagen ja, so es kann schon sein, wenn da
zwei mit. Ich fand ich ganz wunderbar.
Ja, der ist ja leider auch schon ein paar Jahre jetzt tot, ne? Wahnsinn.
Ja.
Lieber Dumont, ein Thema ist natürlich auch Ihre unglaublich markante Stimme, die ja auch Ihnen Geld eingespült hat. Sie sind wirklich im Werbefernsehen, also auch im Radio. Also man hört ja in so vielen Werbespots Ihre Stimme. Sie sind aber auch im TV-Spots zu sehen. Sie haben ganz viel Hörbücher eingesprochen. Sie sind auch bei Kindern bekannt, weil Sie Kinderbüchern, ich weiß jetzt leider nicht, was für Sachen das sind, weil ich ja keine Kinder habe, aber Sie sind überall da präsent. Wann war Ihnen das eigentlich selbstbewusst, dass Ihre Stimme schon was Besonderes ist, dass die sehr so eine Schwingung hat, oder ist Ihnen das nie, hatten das mal Leute gesagt?
Ja, das kam aber später dann. Ich habe damals die Quick, da gab es noch die Quick, da habe ich dann die ersten TV-Spots meines Lebens gesprochen und dann merkte ich, aber geht, muss ne? Ihnen sagen, wir haben am Staatstheater, mussten wir Sprachunterricht, also wir mussten immer regelmäßig, das gehört dazu und
aber
ich finde das, gut, nun habe ich natürlich Glück. Mein Bruder hat auch eine relativ tiefe, gute
genau,
Stimme.
Genau, das ist das Thema.
Das ist angeboren. Das hilft natürlich sehr und das hat mich eigentlich immer bewahrt und hat mir immer die Möglichkeit gegeben, Dinge abzusagen. Zu sagen, nee, brauche ich nicht.
Sie haben mehrere Standbeine, also Sie sind Buchautor, haben diverse Romane geschrieben, auch ein Kinderbuch ist dabei, Sie machen Lesungen, Sie waren in der Rocky Horror Picture Show als Erzähler unterwegs.
Sie bin sind, ich wieder.
Sind Sie wieder, jetzt
ab
auch dieses
Oktober,
Jahr. Toll, Sie haben Sie im Schauspielhaus gesehen vor ein paar Jahren, ja? Ich war, witzigerweise, ich hatte meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich war verstört. Es gehört ja dazu, dass man den Ansager auch mal ausbuht und dachte, was ist das denn, jetzt gibt's hier Buhrufe und so.
Ja, da muss ich Ihnen was Witziges erzählen, denn ich hatte Premiere schon zum zweiten Mal oder irgendwas. Und der, wie heißt das?
Schön.
Den ich auch noch kenne und mit der Schwester relativ gut befreundet mal war, schrieb Kritik: Sky Dumont spielt Rocky Horror und wurde ausgebuht. Ja. Dann habe ich ja angerufen und gesagt: Was bist du für ein ungebildeter Rüpel? Das gehört dazu.
Genau, aber nochmal, da hätte ich auch meine Hausaufgaben machen müssen, das war mir auch nicht bewusst.
Aber Sie sind kein Kritiker
und
Sie schreiben nicht in einem Millionenblatt, dann googelt man oder irgendwas, das geht ja gar nicht.
Ja, total bescheuert.
Ihnen kann man das nicht vorwerfen, vielen nicht.
Ja.
Diese Show.
Es ist umso toller, dass es dann wieder losgeht, aber worauf ich hinaus wollte, also Sie haben wahnsinnig viel gemacht, Sie engagieren sich ja auch karitativ für Peter, für die Felix-Borda-Stiftung, McDonald's Kinderhilfe, viele weitere Dinge. Gibt es denn noch irgendwelche Dinge, die Sie jetzt im jung gebliebenen Alter von 73, Sie werden jetzt die nächsten Tage 74, noch reizt? Oder ist das so, dass Sie sagen, nö, eigentlich habe ich alles gemacht und ich bin
Ich hätte gerne einen Nobelpreis.
Oh ja, das ja, dann geht's jetzt los.
Muss irgendwas erfinden.
Nein, aber also irgendwie jetzt, viele fangen dann an zu malen oder wollen Regie führen. Also ist dann noch irgendwas oder sagen Sie, nö, das ist alles.
Nö, ist alles gut, so wie es ist.
Ja. Nichts mehr in den Hirnwindungen, weil nochmal, Sie können ja, also mit denen gehen, kann es sein, dass Sie 105 werden und dann müssen Sie sich ja beschäftigen.
Das hoffe ich nicht, aber ich habe Gott sei Dank drei Touren, die ich mache und ich liebe es natürlich vor Publikum aufzutreten und ich mache ja nun Herr der Ringe und moderiere Hans Zimmer und mache Rocky Horror und das ist natürlich wunderbar, wenn du vor 2000, 3000.
Ich glaube, Hans Zimmer sogar dann fast 8.000, 9.000. Ne?
Das ist ja richtig. Das ist viel, einfach sensationell. Das werde ich moderieren.
Ja, toll, ja.
Und das ist einfach, das ist einfach der Hammer. Super. Das kann auch das Drehen nicht ersetzen. Ja.
Und das dann, erfüllt Sie heute auch noch mit dieser Begeisterung, weil das ist auch einfach eine Sache, die mich manchmal ärgert mit dem Älterwerden, dass die Begeisterungsfähigkeit manchmal nachlässt. Man ist doch als junger Mensch häufig, auch wenn man in einem Kinofilm sitzt, wenn einem Dinge, die man selbst liebt, dass man da eine Gänsehaut kriegt und so richtig in dem Moment mit Begeisterung ist. Und das vermisse ich leider.
Wirklich?
Ja.
Mir ist genau das Gegenteil.
Aber ist doch toll. Ja, super. Dann geben Sie mir bitte jetzt mal einen Tipp, wie man das lebendig halten kann. Also das ist bei mir leider irgendwie, keine Ahnung.
Überlegen Sie mal, ob Sie vielleicht zu kritisch sind. Wenn ich höre, dass die Leute begeistert sind, weil wir da Rocky spielen, dann denke ich mir, ist genau das Richtige. Die Leute wollen so etwas. Ja. Früher habe ich gesagt, wie kann man sowas wollen? Das ist doch alles, die rennen in Strapsen rum, Männer mit Strapsen. Das ist alles doof. Man muss das als solches nehmen. Ja. Herr der Ringe tanzen Feen mit solchen Schleiern. Ich früher gesagt, oh mein Gott, jetzt müssen die mit Schleiern herumtanzen. Das ist ja albern. Das tue ich nicht. Heute gucke ich dann ins Publikum und sage, die Leute sind hin und weg. Ich glaube, vielleicht ist man zu kritisch, wenn man jünger ist. Ich bin weniger kritisch geworden. Ich bin toleranter geworden. Ja, das ist eigentlich, das fällt mir gerade klar.
Ja, ist doch toll.
Das ist, also, hören Sie auf, so streng zu sein.
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Mit sich also, selber und mit
ja, anderen. Ja, also das ist genau ins Schwarze, weil dieses mit sich selbst kritisch sein, wobei ich das in gewissem Sinne auch gut finde, weil es man wächst dann ja auch. Also ich glaube schon, wenn man kritisch ist, dann entwickelt man sich weiter.
Ja, so alt wie ich. Also,
ja, das, ja, gut. Aber
wie Sie sind
das,
mit 73.
Ja, ja, ja. Aber wenn ich so sind, wenn ich so dann so bin wie Sie, dann habe ich alles richtig gemacht.
Ja, wollen wir hoffen.
Ja, also ne?
Gott, so
groß, ja, und es regnet schon wieder, es ist furchtbar. Aber ja, Schwäne, die sind jedes Jahr, Sie kennen das, ne? Dass Schwäne jedes Jahr sich den Nistplatz suchen, wo sie.
Nein, das wusste ich nicht.
Die kommen immer wieder. Und da, ich glaube, irgendwie, die sind zu zweit.
Ja, da sind sie,
Ahnung,
da, ja,
aber
genau.
Wie auch immer.
Genau. Wie in einer guten Ehe, nicht nebeneinander, sondern jeder geht seiner eigenen Beschäftigung nach. Das kann nur halten,
sowas. Sehr gut. Große Frage, aber vielleicht haben Sie eine Antwort. Was ist für Sie der Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Oder noch größer, für ein glückliches Leben? Oder gibt es da mehrere Schlüssel? Was ist Ihre?
Eine große Frage. Ja. Keine Ahnung. Wenn ich den hätte, ich weiß nicht. Ich nehme an, eine gute Partnerschaft ist für mich unfassbar wichtig. Geld war nie wichtig. Natürlich möchte ich nicht jetzt arm sein und überlegen, wie ich das Abendessen kaufen kann. Aber es ist, muss jetzt nicht unbedingt ein Filetsteak sein, sondern ein Brot mit einem Stück Käse drauf. Nein, ich glaube, für mich ist dieses die Zweisamkeit, die Partnerschaft, die für mich immer das Wichtigste war. Vielleicht bin ich deswegen auch so oft reingerasselt, weil ich immer viel zu viel gesetzt habe auf diese Partnerschaft. Und deswegen hat mich das auch immer richtig, richtig zerstört.
Ja, weil das ist ja das gemein. Also Liebe ist das Schönste auf der Welt, aber sie macht einen ja auch wahnsinnig verletzlich. Und das ist das. Und deswegen machen auch einige Menschen nach Enttäuschungen dicht, weil sie diesen Schmerz nicht mehr erleben wollen, weil sie sagen, das reißt einem das Herz raus und ich will das nicht mehr. Ne? Ja,
also. Kennen Sie da einen, der mir dann einen Rat geben könnte, wie man dicht macht?
Ich glaube, das will man auch.
Wie ein offenes
Sieb. Will man aber auch nicht. Bleiben Sie wie ein offenes Sieb. Ich glaube, das ist einfach schöner. Mit welchem Lebensmotto oder welchem Lebenscredo sind Sie immer gut gefahren, weil jeder hat ja so seine eigene Art, wie er das Leben sieht und nimmt. Und haben Sie da irgendwie ein Motto oder eine Art, die Welt zu sehen?
Würde ich natürlich sagen, wenn ich hinfalle, wieder aufstehen und diese ganzen Dings. Ich glaube, ich hatte nie ein Motto. Ich habe das immer instinktiv so gemacht, wie es mir halt ging. Manchmal ging es mir schlecht. Ich hatte gute Freunde, die mir geholfen haben. Ich hatte Partner, die mir geholfen haben. Ich habe vielen sehr wehgetan. Sehr viele haben mir wehgetan. Ich rede natürlich von Frauen in dem Falle, also von Partnern. Aber viele Dinge gibt es auch, die ich tatsächlich wirklich bereue, wo ich mich fast schäme ein wenig. Aber das gehört alles zum Leben dazu. Aber so ein Motto hatte ich nie. Ich finde, Ehrlichkeit ist für mich unglaublich wichtig. Und ich habe natürlich jetzt gerade meine Scheidung ja nun hinter mir einige Zeit, aber diese brutale Ehrlichkeit, dass sich dann meine Frau runterkam und sich auf den, wir haben so einen Couchtisch gesetzt hat und gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr. Ich trenne mich.
Und das ist natürlich.
Ja, aber diese Ehrlichkeit, hat mich natürlich gebrochen für fast 4 Jahre. Aber es ist das, was ich mir gewünscht habe. Denn sich, diese Unsicherheit, liebt man sich noch oder liebt man sich nicht? Warum ist sie jetzt oder warum ist er jetzt so komisch? Und was ist da? Also dieses langsame Sterben, das ist unerträglich. In einer Partnerschaft muss man ehrlich sein, finde ich. Es ist für mich.
Total, nein.
Und oft war ich natürlich auch mit jemandem zusammen, ich gebe es zu, einmal, wo ich mir gedacht habe, das kann ich ihr nicht antun. Dadurch habe ich sie nur gequält, weil ich war natürlich nicht nett. Ich war ungeduldig. Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist einfach dann ehrlich zu sein und zu sagen, es tut mir leid.
Wobei einfach, also nun ist es immer blöd für denjenigen, der verlassen wird. Klar. Also derjenige, der verlässt, für den ist es auch sehr hart. Aber da ist es natürlich immer leichter zu sagen, ja, man hat den Mut, man beendet etwas, was vielleicht schon vor einiger Zeit nicht mehr im Leben war. Weil da gibt es ja natürlich auch ganz viele Beziehungen, wo sich beide nicht trauen, diesen Schritt zu machen. Auch wegen
Geld und so.
Genau, aber auch wegen so viele Verpflichtungen, wegen der Kinder etc. Ja. Und manchmal auch sogar die Familie, die dann irgendwie die Eltern, bricht man denen das Herz. Wir sehen jetzt, sitzen gerade und das ist herrlich. Nein, also wir müssen noch eine Verlängerung machen. Nein, das mache ich auch nicht, Herr Dumont. Sie können gleich noch ein bisschen einen Kaffee noch kriegen. Nein, aber das ist immer, glaube ich, schwierig. Und das Beste ist, glaube ich, wenn es von beiden Seiten kommt. Wenn beide sagen, ja, du hast recht und wir beide haben uns nicht getraut und die Liebe ist gestorben. Blöd ist es immer, wenn man
das
selber
noch. Das habe
ich
noch nie erlebt.
Ja.
Ich wurde zweimal verlassen und zweimal habe ich verlassen.
Gut, und aber das Schlimme dann ist, kennen Sie ja beide Seiten. Ne?
Ja. Und wie gesagt, das Schlimmste ist halt, ich habe halt beim ersten Mal sehr lange gebraucht. Und der andere hat sich nur gequält, weil er ständig von Zweifeln gequält wurde. Mhm. Liebt er mich noch, liebt er mich nicht? Und das ist auch nicht gut. Weil wir wissen alle, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, der andere liebt einen nicht mehr.
Das stimmt.
Das ist kacke.
Ja, also das kann ich auch, also ich bin ja jetzt 27 Jahre in einer Beziehung und aber man hat natürlich fast ein bisschen Angst, wie das dann mal sein könnte,
jetzt sind wir doch bis zum
Ritter. Das kann doch nur
das
noch
geht ein nicht
schlechter
mehr.
Wechsel sein.
Nein, das, okay. Das glaube ich nicht.
Wir sind mal optimistisch.
Sicherlich hat man manchmal, will man neue Ufer beschreiten. Aber ich glaube, wenn man dann am neuen Ufer steht, denkt man sich, der schnarcht oder der hat einen Tick oder der schiebt immer die Kippe unter das Bett.
Oder jeder hat ja seine Marotten, genau. Das ist so. Zum Abschluss noch, es ist eine schwere Frage, Lea Benoit, aber ich erlebe sie jetzt als sehr offen. Was hilft Ihnen, wenn Sie über die eigene Endlichkeit nachdenken? Ich denke auch schon über die eigene Endlichkeit nach. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wir alle sind fragile Wesen und wir können viel eher sterben, als uns lieb ist. Also auch durch Außeneinwirkung etc. Aber sind das Gedanken, dass Sie mal so über die eigene Endlichkeit auch jetzt, wenn Sie älter sind, nachdenken?
Nee, und wie ist schon das? Immer.
Ja.
Und was? Ich sag's ganz offen, wenn ich eine Krankheit hätte oder gelähmt wäre, gelähmt nicht, dann kann ich es nicht machen, aber wenn ich irgendetwas hätte, ich habe ein langes, tolles Leben gehabt, dann würde ich sterben. Und das würde ich hinkriegen.
Finde ich, rennen Sie bei mir offene Türen ein, meine Mama ist genauso drauf, hat schon was.
Sanfte Wege zu sterben und ist eigentlich immer die Religion, die gesagt hat, das darf
das
nicht.
Das muss doch der liebe Gott bestimmen. Der
Warum
sagt
müssen Menschen sich quälen und weiß ich was? Das würde ich nicht. Es gibt Propofol, zack, bumm, schläfst du ein, weg bist du. Wunderbar. Also, na klar ist das, trifft das nicht für einen 30-Jährigen zu. Aber wenn du 74 wirst und so ein Leben hattest wie ich habe wirklich so schöne Sachen, ich habe so tolle Sachen erlebt in meinem Leben. Ich würde vielleicht noch ein bisschen länger leben, weil mein Sohn ist 14 und dem, ich habe einen ganz tollen Sohn und da würde ich gerne den noch ein bisschen führen.
Ja, das.
Aber ich habe keine Angst vorm Tod. Ich will auch nicht.
Nö, so ich finde also.
Ich will nicht elend sterben.
Nein, das will ja keiner von uns. Und ja, es ist herrlich. Wir sitzen hier Mitte Mai in Hamburg. Und ja, aber trotzdem ist draußen, also Wonne Monat Mai war gestern, kann man leider sagen. Also wir haben ja jetzt, es ist ja nur ein Audioformat.
Der muss ein Schweinegeld verdienen. Der hat eine Wohnung.
Nix. Das ist alles mein Mann. Ich bin ein armer Journalist. Ich habe keinen Cent.
Ja, der
ist in der Immobilienbranche. Noch Fragen? Ja.
Das ist, was mein Sohn machen möchte.
Ja, da macht er alles richtig. Der weiß genau, wie der Hase läuft.
Ja. Das ist ein schöner Beruf eigentlich.
Ja, also man hat viel mit Menschen, Sie haben ja angefangen eben. Sie haben dann auch Immobilien verkauft. Echt, jetzt wird es ja nochmal richtig spannend. Mhm. Erzählen Sie, Sie haben Mick
Jagger. Ich hatte im Immobilienbüro gearbeitet, da habe ich zwei Dinge gelernt. Das erste war, ich war verantwortlich für möblierte Wohnungen und es kam, 22, 23 war ich, im Nadelstreifen am Schreibtisch und es kam eine Frau rein mit einem Pudel und das war für mich eine Prostituierte und ich war unglaublich snobistisch. Ein richtiger Arsch. Und die ging raus und mein Chef, den ich sehr, sehr mochte, rief mich zu sich und hat gesagt, wenn du auf der einen Seite des Schreibtisches sitzt, ist es egal, wer dir vor dir sitzt, du dienst und du saßt auf der falschen Seite. Habe ich nie vergessen und das war gut. Gut, wurde ich dann plötzlich nett und er hatte recht. Und es kam ein Anruf und es kam die Sekretärin ganz aufgeregt zu mir und gesagt, Alan King, das war der Chef von mir, hat gesagt, es kommt gleich ein ganz berühmter Mann, in den sollst du ein Haus zeigen, Chester Square. Die Leute, die London kennen, wissen, wo Chester Square ist, ein sehr schöner Platz. Und es kam ein abgedunkelter Rolls Royce oder Bentley, das weiß ich nicht mehr. Und ich stieg hinten ein und da saß neben mir ein stummer Mann. Ich konnte ihn nicht so richtig sehen und sah dann, es war Mick Jagger.
Wow.
Und wir kamen zu Chester Square und er sprang raus und ich sprang raus und sperrte die Tür auf. Der raste rauf, erster Stock, zweiter Stock, raste wieder runter, sprang ins Auto, fuhr weg.
Ja, man muss ja auch dazu erklären, ist ja immer noch ein Rock'n'Roll-Gott, aber er war damals, da hätte befürchten müssen, dass ihn die Teenies irgendwie aus mit lebendigem Leib fressen, wenn sie ihn entdecken.
Aber das Schlimme war, dass er dann wegfuhr und ich hatte kein Geld und keine U-Bahn-Ticket und ich musste zu Fuß irgendwie eine Dreiviertelstunde zurück ins Büro gehen.
Herrlich. Gehasst. Aber Wahnsinn, also was Sie für, also mal irgendwie eine Memoir nochmal mit diesen wunderbaren Geschichten.
Werde ich ständig gefragt.
Wenn man das so hört.
Wenn ich Napoleon wäre, würde ich es machen, aber ich bin nicht Napoleon.
Sehr schön. Herr Dumont, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses ganz sehr tolle Gespräch. Freut mich sehr und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Projekte.
Auch.
Ja, vielen Dank.
Halten Sie fest.
ich halte fest,
alles,
keine
was
Sorge.
Über 20 Jahre ist, ist super.
Ja, ich wirklich bin auch super. Ehrlich gesagt guter Dinge, dass super. Wir zusammen alt werden. Und es wird dann ganz schrecklich, wenn einer von uns beiden vor dem anderen gehen muss. Am schönsten wäre es, glaube ich, mit 80 auf dem Weg nach Ibiza im Flugzeug abstürzen.
Nee, abstürzen ist kacke. Da hast du ja so viel Angst, wenn du runterfällst.
Stimmt, ja, dann da haben sie recht. Ja, ja, aber das, glaube ich, haben die wenigsten dieses Glück zusammen. Glaube ich nicht. Aber es ist jetzt wieder so ein trauriger Abschluss. Ich wollte nochmal, ne, für die Shows, die sie jetzt haben. Ja, und auch,
sie, darf ich fragen?
Ich bin 53 jetzt dieses Jahr geworden. Insofern ein bisschen sehr ja, junger, sein. Ja, junges Küken. Ne, aber der ist schon, ach, der wird 58 dieses Jahr. Also, oh, aber immer noch so, oh, diese ganzen jungen Dinger hier, ne? Ja, ist immer relativ. Herr Dumont. Nochmal, ganz lieben Dank und
danke
alles Gute.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.